Leverkusens Serie reißt, einer der größten deutschen Fußballer beendet seine Karriere und das Champions League Finale steht vor der Tür. Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast, Fussi Season Episode 131. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates zu Stars und mehr. Und ja, Leute, ich bin nicht alleine. Ich habe einen Star an meiner Seite. Gebrüstet mit Titeln Back to Back.
Back to Back, Junge.
Der Champ persönlich. Glory, glory.
Glory Man United.
Man United, Legende.
Man United. Glory, glory, Man United. Hey. Ey, Freunde da draußen. FA Cup Sieger. Nach all der Schmacht diese Saison bin ich passend. Deswegen, das ist ein Gotteszeichen. Der hat mich passend zum Sieg des FA Cups nach Hamburg beordert, damit ich mit meinem Manchester United Fan an meiner Seite diesen Titel feiern
so
kann.
So sieht's aus, Leute. So sieht's aus.
Hyped bin ich einfach.
Der Herbster ist am Start, Leute. Ja. Geiler kann man nicht anfangen. Ich glaube, wir können auch einfach beenden jetzt. Wir sind losgeworden, was wir loswerden wollten.
Ich weiß, wir haben auf jeden Fall einige da draußen getriggert. An meine Jungs da, Caleb, Iliab, Eliot, Barsch, ich hab's euch versprochen. Wird gestartet.
Ja. Sind das alles Arsenal-Fans?
Liverpool und Arsenal. Okay. Verteilt sich ein bisschen. City
ist
auch.
Ist okay. Ja, bevor wir reinjumpen, Bro, hier nochmal ein kleiner Verweis auf Patreon und YouTube. Falls ihr nicht wisst, was wir auf Patreon machen. Ihr könnt 7 Tage kostenlos das Ganze testen. Da kriegt ihr zusätzlichen Content. Gerade aktuell für die NBA-Fans sehr, sehr lohnenswert. Denn die Jungs nehmen jede Woche eine zusätzliche NBA-Folge auf, um über die Playoffs zu sprechen. Mhm. Außerdem besprechen Romme und ich ständig dann nochmal Fußballdetails. Also es geht von Extra-Ligen wie die spanische Liga bis hin zu Taktikanalysen von Coaches, die ja gerade auch im Trainerkarussell ziemlich gefragt sind. Falls ihr euch fragt, ey, was macht zum Beispiel ein Ruben Amorim? Da habe ich schon was geplant. So, ja, okay. Was macht ein De Zerbi aus? Und so weiter und so fort. Sowas wird dort gesondert thematisiert. Und apropos gesondert, auf YouTube haben wir natürlich gesonderten Content. Der geht in eine andere Richtung. Die meisten von euch kennt es schon, aber ihr könnt es ja mal abchecken. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da ein Abo und ein Like lasst und das mit euren Freunden teilt.
Top.
Genau. Und wenn wir das hinter uns haben, würde ich sagen, wir jumpen direkt in die Highlights der
Woche.
Ich finde den Knopf nicht. So, genau. Was haben wir? Wie gesagt, Trainerkarussell. Ich würde sagen, wir fangen beim FCB an.
Okay.
Und da haben wir eigentlich bei beiden FCBs eine Baustelle.
Aber welcher dann?
Bei Barcelona, würde ich sagen.
Barcelona fangen wir an, okay.
Genau, dort wurde ja der gute alte Barca-Coach Xavi und die Legende schlechthin wieder vor die Tür gestellt. Vielleicht erstmal dazu, was ist deine Meinung? Vielleicht willst du hier irgendwas loswerden.
Ich möchte loswerden, dass Laporta ein, es tut mir leid, auf Deutsch gesagt, ein riesiges Arschloch ist. Einfach nur, weil ich glaube, es gibt sowas wie Ehre. Es gibt sowas wie, also sogar wenn Leute das nicht für sehr, sehr groß halten, aber wenn du jemanden wie Xavi hast, der dir einen Meistertitel geschenkt hat, dann gibst du ihm nochmal die Chance, auch wenn ein Flick da ist. Flick ist ein guter Coach. Aber du gibst ihm nochmal die Chance oder du behandelst das Ganze anders. Du machst das Ganze ein wenig entspannter, weil so wie die ihn jetzt das ist schamlos.
Also der Hintergrund war ja, die ganze Saga regt mich auf. Der Hintergrund war, Xavi wurde letztes Jahr Meister. Hat in meinen Augen eigentlich overachieved,
ja,
weil
100%.
Sie haben phänomenal verteidigt und vorne gut geknipst. So, dadurch konnten sie einiges kompensieren. Real hat ein bisschen was liegen lassen.
Ja.
Das heißt, dieses Jahr war eigentlich schon klar, dass Real das nicht 2 Jahre in Folge so zulassen wird. Vor allem nicht, wenn sie sich kadertechnisch mit einigen Spielern verstärken, wie einem Jude Bellingham. So. Heißt im Umkehrschluss, Barca wird nicht Meister. Wenn Barca nicht Meister wird, baut sich ein gewisser Druck auf. Ja. Der Druck stieg Xavi irgendwann zu Kopf, weil die Medien und auch Fans und auch der Vorstand vielleicht nicht hundertprozentig hinter ihm standen.
Ja.
Zumindest nicht gänzlich. Hat mitten in der Saison gesagt, Leute, ich höre auf. Da hat man gesagt, Bro, ja, bringen wir es zu Ende erstmal. Ja,
lass das mal so machen.
Und dann fertig. Danach sagt man, ey, wir wollen, dass du bleibst. Er sagt, okay, alles klar, wir haben es hinten raus wieder gut gemacht, vernünftig gemacht. Und dann nach einem Interview, wo Xavi sagt, aufgrund der finanziellen Struktur im Verein und weil wir einfach nicht Geld haben und wegen den Regeln, werden wir nicht 1:1 wie Real Madrid performen können. Ja, und das ist ein Fakt. Und du hast eben von Ehre geredet. Und da sage ich ganz ehrlich, Ehre ist eine Sache, aber falscher Stolz, Digga, ist eine andere. Ja. Das ist absolut falscher Stolz von Laporta zu denken, dass Xavi dieses Wunder vom letzten Jahr einfach mal so eben wiederholen kann. Mhm. Vor allem, wenn der Gegner, also der direkte Konkurrent, sich jetzt noch mit einem Mbappé brüstet.
Was mich halt am meisten stört, ist, wenn du dir die Saison jetzt einfach mal stumpf, die Saison ist vorbei, du betrachtest das jetzt. Dann ist man Zweiter geworden nach einem zwischenzeitlich katastrophalen Fußball, den man gespielt hat, ist bis ins Champions League Viertelfinale gekommen, wo man eigentlich weiter hätte kommen müssen, wenn Araujo nicht die rote Karte bekommen hat.
Du hast nebenbei nochmal kranke Talente gefördert, wie Kubasi und Yamal.
Alle, also es läuft in eine richtig gute Richtung und jetzt schmeißt du.
Es sind nur die Emotionen.
Genau.
Das ist es. Und das, wo ich sage, Bro, wenn du dir das faktisch anschaust, hat er hinten raus besser performt als am Anfang. Ja. Wenn du, oder in der Mitte. Wenn du in der Mitte seinen Rücken hast und ihn stärkst,
dann mach es jetzt auch.
Dann musst du es am Ende auch mal. Also wegen irgendeiner Aussage. Also auch noch Xavi, Digga.
Das ist halt
also
mein Problem.
Wäre das irgendjemand. Guck, wenn da jetzt ein Typ, der da ist, der nichts mit dem Verein zu tun hat.
Wäre das Flick?
Andersrum. Ja, so, kommen wir gleich zu Flick. Ja. Wenn der jetzt kommen würde und sagen würde, ja, wir können nicht konkurrieren, dann sagst du, Digga, der Typ hat Barcelona nie gefühlt. Ja, Bro, Digga, das ist Xavi. Du weißt doch, dass er nichts Xavi sagen kommt würde.
Aus La Masia.
Ja, der wird doch nichts sagen, was den Verein schadet. Aber ja, der nächste Trainer wird aller Voraussicht nach Hansi Flick werden.
Ja.
Vielleicht kurz und knapp meine Meinung dazu. Hansi Flick ist für mich eine Art Wundertüte. Das ist der erste Verein, wo er wirklich an außerhalb ist, hat natürlich beim DFB jahrelang Erfahrung gesammelt als Co-Trainer, danach auch beim FC Bayern eine Saison absolut zerrissen, daraufhin dann wieder nicht mehr so viel, dass es noch ausgereicht hat für die Bundesliga, aber international nicht. Ich bin kein, ich bin kein Fan von Flick.
Da reihen wir uns zusammen ein. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mich ein bisschen auf ihn eingeschossen, deswegen bin ich vorsichtig mit dem, was ich sage. Aber ich finde halt, vor allem wegen, weil man führt oft Diskussionen, Flick ist der Grund für den Erfolg bei Deutschland, etc., etc. Und das stört mich halt immer sowas, ne, weil ich da Jure
Löw immer sehe. Das war einfach ein Gegenbeweis.
Genau,
das stimmt. Ja.
Und ich bin halt, ich glaube, Barca macht damit einen Fehler. Weil ich glaube, Flick braucht Eingewöhnungszeit, das ist ein neues Land. Er, wie du gerade sagst, am Ende seine Trainerlaufbahn ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, das ist er, weil natürlich hat er mit Bayern in dem Jahr alles gewonnen, aber wir dürfen einfach nicht drüber hinwegsehen, dass wir nicht in einer epidemischen Krise waren in diesem Jahr.
Ich check das, wie gesagt, ich bin kein Fan von Flick, aber ich glaube, dass die Entscheidung trotzdem gut ist, weil ich glaube, ein deutscher Coach, der kommt da mit einer anderen Disziplin in eine Liga rein, wo ich sage, die ist teilweise gerade in der Führungsetage absolut undiszipliniert und so sehr chaotisch, weißt du? Ich weiß nicht, wie viel sie zulassen, dass er da so ein bisschen demanding und fordernd sein kann, aber prinzipiell, ich finde es nicht verkehrt, wenn er ein bisschen sich traut, seinen Fußball zu verändern oder mit Formation zu spielen und so, why not?
Was wäre denn Erfolg für dich?
Erfolg für mich ist, dass du in 2-3 Jahren wieder um die Meisterschaft Jahr für Jahr spielen kannst.
Okay, alles
klar. Dass du einmal wie Xavi das in einer Wundersaison schaffst, ist für mich kein, also das ist ein größerer Erfolg, als einfach dominant eine Saison zu Ende zu spielen, aber für mich ist das kein, du kriegst kein Gütesiegel von mir davon. Xavi hat von mir kein Gütesiegel, und ich möchte, dass sie nachhaltig was aufbauen. Ja. Apropos nachhaltig, ich glaube, der FC Bayern hat sich bei dieser Trainerverpflichtung dasselbe gedacht, weil sonst spricht nicht viel für Vincent Kompany, Bruder.
Guck mal, ich sag so.
Es muss ein Langzeitprojekt sein, weil ich kann es mir anders nicht erklären.
Ich finde im Nachhinein die Entscheidung für Vincent Kompany sogar recht gut, weil er wird, was ich feier ist, wenn andere Trainerkollegen
die Person. Boah, ich habe so ein Take.
Ehrlich? Ich finde, ich feier das, wenn andere Trainerkollegen ihn loben. Und man hört von Guardiola, von Guardiolas Assistenten, von hier, wer ist er? Julian Nagelsmann. Man hört sehr Positives, weißt du? Und deswegen bin ich da schon guter Dinge. Und was mich halt sehr, sehr freut für Bayern ist in dem Sinne, dass Vincent Kompany ein Typ ist, der bis heute nicht bei Burnley gefeuert wurde, obwohl sie abgestiegen sind, obwohl er mit denen aufgestiegen ist. Das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, du machst was gut, nur es klappt irgendwie nicht. Das Einzige ist halt, dass es Trainer Nummer 7 ist. Und das macht das Ganze, das hat einen faden Beigeschmack. Und er weiß, wenn es nicht laufen sollte, sogar wenn es läuft, die Bayern warten nur auf nächstes Jahr, bis Pep Guardiola und Xabi Alonso möglicherweise frei sind.
Ja, ich stimme dir größtenteils zu. Also erstmal zu Kompany selbst. Klar, er ist abgestiegen, ist kacke. Aber er ist auch aufgestiegen.
Ja,
und das mit sehr, sehr schönem Offensivfußball. Da, ich weiß nicht, ob du die Kabinenansprache gesehen hast, wo er stinkig war. Ja, das war vor über einem Jahr, schon länger her. Wo er die Leute zusammengeschissen hat.
Sogar ein Set.
Genau, und er meinte, I'm the effing coach und sonst was und so. Er sagt, ich stehe dafür gerade.
My responsibility.
Genau. Und er sagt, ich sag, wie wir spielen. Ja. Und so eine Sache. Also, richtig geil, ne? Und ich glaube, dass diese Ader, auch weil er so einen Spieler-Legenden-Status hat, die Leute unterschätzen, wie gut Vincent Kompany ist. Ich mach wirklich den Take. Die letzten 15 Jahre gibt es für mich in der IV ein gewisses Peak.
Und er gehört dazu.
Und diesen Peak definiere ich in Tiers.
Ja. Yeah.
Okay, die Tiers sind für mich Peak-Innenverteidiger, was du spielen kannst, Elite, sehr gut bis Weltklasse und so weiter und so fort. Und er kommt in die erste Riege. Yeah. Er hatte 2 Jahre, wo du nichts sagen kannst. Du kannst nicht sagen, ein Sergio Ramos war in den 2 Jahren, ein Van Dijk war so. Bro, die waren alle in demselben Tier. Mhm. Deine persönliche Präferenz kannst du trotzdem Ramos oder so vorstellen.
Bin ich bei dir.
So, aber Vincent Kompany war so ein Spieler.
In der gleichen Güteklasse.
Ja, das ist das. So, und ich glaube, deswegen kommt er mit so einem gewissen Standing da rein. Der Punkt, der mich triggert, ist ein unerfahrener Coach.
Okay.
Frisch abgestiegen, und das reicht dem FC Bayern, um dich zu verpflichten. Klare Spielphilosophie ist nicht ersichtlich, weil in der Championship ja. In der Premier League konntest du nichts davon zeigen.
Das ist aber schwer als Aufsteiger. Das ist halt das,
ist wohl
das Talent ist halt nicht da.
Um Heidenheim spielt international, Bro.
Ja gut, aber Heidenheim spielt halt auch doch in der zweiten
Spielphilosophie. Liga. Es geht um die, dieses, was nimmst du mit? Und das ist das, was ich meine. Natürlich hast du es in der Premier League, weil es so breit gestaffelt ist und so, extrem Probleme damit klarzukommen. Aber es gab Leute, die haben es besser gemacht. Mir geht es nur darum. Ich bin der Meinung, dass die Bayern jetzt bewusst so einen Coach verpflichtet haben.
Okay, genau.
Um erstens keine 8. Absage zu bekommen.
Ja, das sowieso, da bin ich 100% bei dir.
Zweiter Punkt, Vincent Kompany kommt da rein und ist extrem dankbar für den Job. Mhm. Und er ist jemand, der sich nicht mit der Vereinsriege oben anlegt.
Nicht mit Uli Hoeneß, nicht mit...
Am Ende des Tages holen sie jemanden, wo du weißt, Bro, er macht eine Saison seinen Job, dann schauen wir weiter.
Ja.
Und wie du gesagt hast, wenn Pep, Map und XYZ am Ende frei sind, das ist der Erste, der rausfliegt. Ja, ich bin ehrlich.
Hundertprozentig.
Ich sehe ein gewisses Potenzial bei Vincent Kompany, aber das ist so ein untypischer Bayern-Move. Und dieses Untypische wird langsam zur Norm. Das heißt, vielleicht ist es sogar ein typischer Bayern-Move, dass sie einfach so unkalkulierbare Szenarien hervorrufen.
Ich finde, das ist, also, weil es halt so viele Versuche waren, ist es schon sehr, sehr untypisch. Und wie du gerade sagst, es ähnelt halt. Normalerweise habe ich die Bayern in meinem Kopf gehabt, die holen jemanden, der schon was gemacht haben. Die haben ein Jupp Heynckes geholt, der was gemacht hat. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. Ich weiß gar nicht, ob Felix Magath da auch schon Ehrenmann war, aber Ehrenmann sage ich, ein Mann, der was gemacht hatte. Aber die holen sich Autoritätspersonen. Jetzt aber mit Niko Kovac, mit Julian Nagelsmann, der gut war, aber auch ein Flick. Junger Trainer.
Das sind alles so Leute, Kompany, du hast so versucht,
genau,
so den nächsten Großen zu
das
finden.
Das ist das.
So,
das hatte schon angefangen mit Jürgen Klinsmann nach der WM.
Ja, ja.
Also, das waren keine Leute, wo du zu 100% gesagt hast, guck mal, was der schon alles auf der Welt gemacht hat. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das
mich stört einfach wird. Nur der Zeitpunkt von dieser Verpflichtung in dem Sinne, dass ich sage, du hattest so lange Zeit, einen Trainer zu finden. Es gibt immer noch so viele große Trainer auf dem Markt. Pochettino wurde vor die Tür gesetzt. Ein Conte ist arbeitslos. Ein Allegri und italienische Coaches, ich bin ehrlich, ich würde die wirklich beim FC Bayern fühlen. Ne? Einfach so eine gewisse Grunddisziplin, defensives Mindset, weißt du, so kämpferisch, mental, das fehlt denen so ein bisschen. Und da gibt's so viel Auswahl. Und danach Leute wie De Zerbi. Digga, Ten Hag war im Gespräch. Also Leute, wo du sagst, ey, die könnten eigentlich, die haben eigentlich mehr aufzuweisen als
Company haben
ein Trainer nach einer Abstiegssaison. Es ist eine Abstiegssaison. Er ist nicht 15. geworden, wo du sagst, boah, der hat scheiße performt, aber klasse, geil. Checkst du? Und das stört mich. Vielleicht ist Bayern klüger als wir alle.
Ja.
Aber ich bin auch der Meinung, das sagen zu müssen. Die letzten Jahre hat sich das nicht bewahrheitet.
Letzter Satz. Klüger kann sein, aber wie du gerade gesagt hast, mit Julian Nagelsmann, Jürgen Klinsmann, Niko Kovac, Hansi Flick, da reiht sich eine Sache ein. Und zwar, die Jungs, die sind zwar jung, aber die haben keine Zeit für ihre Jugend bekommen.
Das heißt,
wenn du mit Kompany jetzt gehst, dann musst du ihm Zeit geben. Du kannst jetzt nicht sagen, er muss heute liefern. Das kannst du mit einem Carlo Ancelotti machen, mit einem Pep Guardiola, aber nicht mit ihm. Und da bin ich jetzt gespannt. Naja,
gehen wir weiter nach Spanien. Real Madrid legt Luka Modric einen neuen Vertrag vor. Und das kommt damit einher, dass ein gewisser
Toni Kroos
seine Karriere nun offiziell bei Real Madrid beendet hat. Er wird seine letzten Spiele im DFB-Dress machen, im eigenen Land bei der Europameisterschaft, was einfach so eine absolut epische Art ist zu beenden. Es hat mir so ein bisschen diese Xabi Alonso-Vibes gegeben, so dieses It's been a pleasure, ohne viel Schnickschnack, dies, das, zack, fertig.
Da wird auch so ein Beitrag kommen.
So, ich glaube auch.
Es hat Spaß gemacht.
So. Gut Kick. Toni Kroos, ich finde die Art und Weise sehr geil. Es hat auch ein bisschen diesen Philipp Lahm-Touch von damals.
Ja.
Einfach hinter den Kulissen seine Entscheidung getroffen, gesagt, ey Leute, ich beende meine Karriere. Kein Drama draus gemacht, kein Mimimi und Rumgeheul. Yeah.
Einfach.
So wie du dir eine Legende vorstellst, die so immer vorne weg ging, weißt du? Vorweg ging.
Seine
so
Kinder, dieses, so süßes, ne?
Ja,
so
Mann.
Hat geweint. Da musste er auch ein bisschen weinen,
natürlich. Und ich glaube, viele, ich habe auch schon einige Videos gesehen, viele stellen sich langsam die Frage, wo wir den Kollegen langsam einreihen müssen.
Also nach der EM können wir mit der Diskussion anfangen.
Das ist das, wenn er mit der EM jetzt einer Trophäe nach Hause geht.
Dann können wir nach der Diskussion anfangen. Man muss natürlich immer unterscheiden zwischen bester Fußballer und größter Fußballer, weil dann immer so Titel noch mit rein. Also die Titel halt noch.
Also fußballerisch, wie erfolgreich natürlich. Fußballerisch. Besser kannst du eigentlich nicht spielen.
Kannst du auch nicht spielen.
So. Ja, ja. Und dann fragst du dich das Position. Andere, Herbert?
Ja, da ist er, Digga.
Er spricht viel für
ihn. Das will ich ja gerade sagen. Es spricht zu viel für ihn. Aber ich sag halt, wenn wir wieder in Tier sprechen, wenn wir über Leute reden, die mit ihm in einer Liste sind, dann sprechen wir über einen Xavi. Dann sprechen wir über ich überlege gerade Leute, die wie er gespielt haben. Weil ich will nicht
Pirlo Leute wie, vielleicht.
Genau, ich will nicht Iniesta sagen oder die waren offensiver.
Iniesta und Modric sind zusammen. Genau, und Xavi und das Ding ist einfach, vielleicht, also was heißt vielleicht für mich, einfach weil ich so erlebt habe, ist ein Franz Beckenbauer größer.
Ja.
So, weil er als Spieler und als Coach die WM geholt hat.
Das halt wieder mit größer, und, genau.
Ja, aber auch fußballerisch, das war ein Revolutionär. Das
kann es nicht.
Kann ich auch nicht. Aber wir sind auch nicht, guck mal, ich bin ehrlich.
Dumm.
Genau, wir müssen auch nicht so tun, als ob wir über nichts reden können.
Ja, genau, ja.
Digga, wenn ich Kinder habe, werden sie sich Videos von Ronaldo und Messi anschauen und die werden auf den ersten, zweiten, dritten Blick sehen, wie krank er ist. Ja. Also das musst du denen nicht erzählen.
Sowieso? Die Videos sind immer manchmal schwer, das ist immer das.
Ja, nee. Also guck, ich bin so ein Typ, ohne Spaß, ich habe mir letztens, keine Ahnung, 90 Minuten Spiel von Dings angesehen. Baresi.
Ah, okay. Ja,
also von Italien bei der, ich glaube, AC Mailand.
AC Mailand, sorry.
Von, was war das, 1988, 86 oder so, ein internationales Turnier gegen den und den, weil ich mir einfach reinziehen wollte, warum der über ihn so viel geredet wird.
Ja.
Und natürlich kann ich es nicht an einem Spiel ausmachen, aber du checkst, warum Spieler eine Aura haben. Und der Typ hat als Libero, Digga, alles gemacht. So, und Er steht wahrscheinlich vor ihm, ja. Aber die Leute werden sich in 20 Jahren an Toni Kroos vielleicht so erinnern wie so. Und vielleicht wird er ja Coach, wer weiß. Und vielleicht macht er es auch. Oh, Lothar Matthäus ist vielleicht ein Spieler, der noch in die Riege kommt.
Ja.
Und dann war es das eigentlich.
Lothar ist so ein Typ, wo ich dann sage, das, was du gesagt hast, ab da kann ich vielleicht
ein bisschen mehr. Es ist greifbarer.
Mehr, weil, ne? ich hab mehr von Lothar gesehen,
ja, an klar,
Videos,
klar.
An, ne, Inhalten. Deswegen.
Das stimmt ja auch.
Ja, ja,
also brauchen wir uns gar nichts vormachen.
Tun wir nicht. Genau. Nee, ist das so. Gleiche mit Maradona, wenn man das, da hat man ja was gesehen. So,
weißt du? Aber checkst du, auch das, was du siehst, reicht dir schon?
Ja, so das, diese, da bin ich bei dir.
Diese,
ja,
Pelé-Dinger, dieses Every Trick.
Ja, ja, Pelé, genau.
Has done before. Du, ja, so,
ja,
weißt du?
Ja, so, sowas brauchst du, ja.
Also da kriegst du schon den Vibe.
Aber wichtig ist halt, dass jeder sich auch klar machen muss, ne? Weil bevor solche Kommentare kommen, Erbik hier, da. Der Fußball war anders. Deswegen versetzt euch immer in die Lage des Fußballs damals. Natürlich ist Franz Beckenbauer fußballerisch schlechter als Toni Kroos, wenn man nur von diesen Fähigkeiten des Laufens. Das war anders, der Fußball damals.
Aber ich bin ehrlich, ich bin kein Fan davon, von solchen Aussagen. Also die Debatte haben wir auch in der NBA ständig. Ganz ehrlich, es wurde was anderes,
das meine ich,
verlangt.
Ja.
Und das, was verlangt wurde, haben sie auf ein Nonplusultra-Level
gemacht.
Michael Jordan war vielleicht so in seinen besten Saisons 34-35% von der Dreierlinie. Mhm. Aber er musste das nicht machen. Und wenn du ihn jetzt in die Ära reintun würdest und sagen müsstest, ey, heutzutage wird gespreadet, du musst Dreier werfen können,
dann macht er das,
denkst du nicht, so ein Typ, der sein ganzes Leben für Basketball widmet, würde einen Dreier werfen können?
Wenn ein Typ damals alles konnte, dann kann er auch jetzt alles.
So, und ich bin ehrlich, ich bin auch der Meinung, dass die Spieler von damals besser in diese Ära passen würden, als man denkt. Ein Beckenbauer mit seiner Dynamik als Verteidiger mit seiner Zweikampfstärke, mit seinen Schnittstellenpässen. Bruder, ist verrückt. Maradona spielt 1:1 wie Lionel Messi.
Ja, ist 1:1.
So, er hat bei Napoli gekickt und sonst bei Barca, Digga. Gib mal ihm eine 15 Jahre Barca-Karriere mit Xavi und Iniesta. Schauen wir, was
100%, du machst. 100%, da bin ich checkst ja bei
was
dir.
Ich meine? Genau, die Stefano hat nicht umsonst bei Real Madrid jeden verdammten Rekord Eusebio gebrochen.
Bis, und wie sie alle heißen.
Ja, also die kannst du in jede verdammte Ära tun. So, das ist mein Statement dazu. Von Legenden zu Bochum. Der Fall Riemann beim VfL Bochum. Hast du die Relegation gesehen?
Ja. Also es war ja erstmal ein Eigentor, wenn ich mich nicht... Doch, Eigentor, ja. Eigentor. Dann insgesamt 3-0. Zlosis, ich kann seinen Namen gerade nicht aussprechen, ist ein verdammtes Monster. Hier wäre es ja der Trainer, unser alter Coach, Tune, hat auch gesagt, wir wollen den eigentlich behalten. Wäre schon cool, weil er ist halt so gut, wie er ist. Bochum ist für mich mit Abstand.
Sag nichts gegen meine Bochumer, Bruder.
Der verwirrendste.
Ja, okay.
Die verwirrendste Relegationsmannschaft, seitdem es die Relegation gibt. Es hat sich noch nie für mich eine Relegationsmannschaft aus der Bundesliga so verhalten wie der VfL Bochum.
Weißt du, was lustig ist? Mir ist eingefallen, dass du in irgendeinem der letzten 3-4 Videos mal gesagt hattest, dass die Relegation sowieso voll Quatsch ist, weil der Aufstiegskandidat nie gewinnt. Und dann sehen wir einfach einen 3-0 Auswärtssieg von der Fortuna bei Bochum. Das hat ja auch schon damit angefangen mit diesem dummen Eigentor, also extrem unglücklich nach der Ecke. Ich glaube, Hofmann war das, kriegt den Ball, er geht zurück. Der Ball kommt, tak,
Tor.
Slapstick drinne. Und dann hatten wir die Situation mit Riemann, der massiv von Fans beleidigt wurde. Und die Situation eskalierte dann so sehr, dass der Spieler dann auch sich lautstark verteidigt hat, was durch und durch richtig ist. Ich bin ehrlich, Digga, nur weil ich Fußballer bin oder sonst was, gibt dir das nicht das Recht, mich zu beleidigen.
Nee, das ist sowieso eine Sache bei manchen Fans. Nur weil du ein Ticket gekauft hast, hast du nicht ein Freiticket.
Ja, und so. Ich bin ehrlich, auch so, also mich triggert das allgemein, auch so diese Balljungen-Sachen und sowas, ne? Kennst du, Digga, Balljunge pöbelt einen Spieler an, der Spieler wird provoziert und kriegt da Spieler die Gelbe und der Balljunge halt nicht. So, was nervst du mich denn? Ich guck, ich verdiene Millionen, um meinen Job zu machen. Ich verdiene Millionen, weil hier ein verdammter Erfolgsdruck ist und ich bin der Erste, der halt öffentlich gelyncht wird. Und du bringst mich in die Situation, weil du einfach ein verdammtes Arschloch bist, Digga.
So. Guck mal, wenn du als 14-jähriger Balljunge weißt, wie du mich beleidigen kannst, dann weißt du auch, wie du Beleidigung zurückkriegst. So, fertig, tut mir leid.
So, Digga.
Tut mir ehrlich leid.
Ehrlich.
Ich spiele auch nicht.
Natürlich, nicht mit Kindern und so. Natürlich verdienst du auch Millionen, weil du gecoacht wirst, in solchen Situationen richtig zu agieren. Ich entschuldige das gar nicht. Ich meine nur, ich habe ein bisschen Empathie dafür, wenn sich dann jemand verteidigt. Und Riemann hat jedes Recht, dann gegen die Fans auch mal was zu sagen. So.
Er weiß aber auch, er hat wahrscheinlich in einigen Situationen sich falsch verhalten. Das muss man natürlich auch klar sagen.
Er ist ja kein Unmensch.
Er muss das ja wissen. Aber da, es gibt immer zwei Seiten und das ist mir nur wichtig.
Ja.
Aber kennst du die Story mit Lute und Riemann?
Nee.
Lute war jahrelang der Bochumer Stammkeeper.
Okay.
Dann hat er sich mit dem Vorstand verworfen. Und wer wurde der Torwart dann?
Riemann.
Riemann. Riemann war dann jahrelang Bochumer Torwart, hat das richtig gut gemacht. Lute ist zwischenzeitlich gewechselt, ich weiß gar nicht mehr wohin, kam jetzt vor kurzem wieder als alter Mann. Riemann hat sich mit dem Vorstand verworfen. Wer wird Torwart? Lute.
Heftig.
Wild, ne?
Full Circle, Bruder.
Full Circle, ja.
Ja, geil. Ja, gehen wir vom künftigen Zweitligisten zum Zweitliga-Dino, dem Hamburger Sportverein. Dort wurde überraschenderweise ein gewisser Stefan Kunz, neuer HSV-Sportvorstand, und damit einhergehend auch die Entscheidung, dass ein
Baumgart
bleibt, auf den ich gar keinen Bock habe nächstes Jahr. Ja, es kam überraschend, weil erstens, es wurde lange über Felix Magath berichtet und dass, wenn er kommt, den und den und den holen möchte und so weiter und so fort. Jetzt kam Stefan Kunz so ein bisschen aus dem Nix.
War random, ja.
Ich find's geil, weil er hat,
find's besser sogar.
Er hat so ein bisschen den Blick vielleicht für jüngere Talente und ich bin ehrlich, du hast Jahr für Jahr für Jahr gemerkt, dass es mit diesem Etat, den du hast, der einfach an der Spitze der zweiten Bundesliga nicht klappt.
Ja.
Du musst langsam gucken, dass du nachhaltig was aufbaust, weil dieses Jahr werden höchstwahrscheinlich Spieler wie ein Glatzel gehen, Laszlo Benes, Ludovic Reis, vielleicht ein Bakariata. Ja. Checkst du, also wir werden viele Talente verlieren.
Und dann wirst du den, du kannst irgend, also auch die Sponsoren etc. Es ist jetzt Jahr 6, die sagen auch irgendwann.
7 jetzt.
Es ist Jahr 7 nächstes Jahr, genau. Ist cool, aber ihr kriegt nicht die gleichen Summen wie sonst.
Also, so, weil ihr es reicht doch irgendwann.
Wir werden wahrscheinlich immer noch die 1 haben, wahrscheinlich immer noch das meiste ausgeben, mit Schalke, vielleicht mit,
Hertha,
mit Schalke
weiß vielleicht. Ich gar nicht,
aber mit Hertha auf jeden Fall. Aber es reicht dann irgendwann von der Summe. Kunz finde ich geiler als Magath, weil, guck mal, der HSV ist richtig ruhig geworden. Seit 2 Jahren finde ich ihn einfach so
Bro,
ruhig.
Bro, Magath kriegt in der Infinity League eine gelbe Karte, weil er mit dem Schiri geht. Digga, laber mich nicht voll, Bruder. Also, ich hätte Magath so ein bisschen aus Emotionen heraus gefühlt, weil ich denke, Digga, ein bisschen, dieses Alte wäre gar nicht verkehrt, weil wir hatten immer jünger werdende Leute im Vorstand.
Thomas
ne?
Bolt hat das aber sehr gut gemacht, muss man
Jonas. Nicht
merken. Jonas Bolt, sorry. Ja. Hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Ich find's auch, aber am Ende des Tages, Digga, wenn du Tim Walter da feuerst, Digga, musst du auch gerade dafür stehen. Also für mich ist das einfach eine Schlussfolgerung. Ja. Du hast eine falsche Entscheidung getroffen, du hattest lange genug Zeit, du hast dem Trainer nicht den
nötiges Vertrauen
genau gegeben. Genau so, und dann musst du auch dafür gerade stehen.
Baumgartel.
Bro, ich mag seinen Fußball einfach nicht.
Ich auch nicht.
So, wenn wir aufsteigen, schön und gut, aber Digga, auch in der ersten Liga werden wir damit nichts geschissen
bekommen.
Auch
nicht. Ich mag den gar nicht, weil es geht da immer nur um wie energische Jungs da rumzulaufen.
Oder es geht mir auch um dieses Situational Football. Ja. Also in den wichtigen Momenten einfach jedes Mal reingeschissen. Das ist, ich weiß, da sind die Symptome viel tiefer drin als jetzt beim neuen Coach, ne? Und es ist auch nicht einfach, glaube ich, vom Walter Ball in eine andere fußballerische Ausrichtung zu gehen.
Schwer werden.
Aber unterm Strich, der HSV war eine Mannschaft, die 60% Ballbesitz gespielt hat und auf einmal spielst du gegen Osnabrück und so wie Absteiger.
Ja.
Also wirklich teilweise so unnötig Punkte liegen lassen und ehrlich, der Kader kann einfach mehr. Ich denke einfach nur, wenn du einen Trainer feuerst, muss der nächste besser sein. Wenn du es mitten in der Saison machst und vor allem, wenn es mitten in der Schlussphase ist, wo du sehr gute Chancen immer noch hattest.
Und er ist nicht besser als Tim Walter.
Nein, das halt das nein. Mich stört einfach Trainer, die ein bisschen eigen sind
das
und eine
das.
Philosophie mitbringen, die nicht überall vertreten werden, bei denen wird das direkt als Vorwand genutzt, um sie zu kritisieren. Und was heißt direkt? Tim Walter muss man auch fairerweise sagen. Er hat lang genug Zeit gehabt.
Ist auch. Und Kritik ist berechtigt.
Ja, absolut.
Aber ich hätte ihn nicht da aber in so dem Moment gefeuert.
Digga, am Ende wirst du dafür bestraft, dass du Eier hast und richtigen Fußball versuchst zu spielen, attraktiv zu spielen.
Und Baumgartel ist ja genau, Bro, also ist noch ein schlimmerer Selbstdarsteller. Das ist mein Problem.
Ja, ich hab's vorhin angeteasert, Chelsea entlässt Maurizio Pochettino. Ja, der Kollege wurde nach...
Habt ihr noch nicht darüber geredet?
Ich glaube nicht.
Crazy.
Bin mir nicht sicher.
Ja, nee, Chelsea, was macht ihr da?
Ja, nee, da wurde gefeuert, nachdem er hinten raus nochmal Europa klar gemacht hat für Chelsea, was, glaube ich, keiner erwartet hätte. Ich bin der Meinung, dass er einige Spieler extrem verbessert hat. Cole Palmer ist natürlich das Paradebeispiel, aber wir haben auch Malo Gusto, der arguably einer der besten Rechtsverteidiger der Premier League war. Dann haben wir Spieler wie ein Enzo Fernandes, der extrem unterm Radar ist. Und bitte, schaut euch mal Caicedos Leistung dieses Jahr an. Der hat hinten raus 20 Spiele am Stück sowas von. Der hatte kein schlechtes Spiel. Ich meinte, der hatte kein schlechtes Spiel.
Chelseas Tabellenposition nach der Rückrunde ist Platz Nummer 3. Oder 4? Ja, 3, ja, glaube ich. Ist auf jeden Fall Champions League. Und also ich hätte, wenn die Pochettino nicht gefeuert hätten, gesagt, nächste Saison 100%ig Champions League. Aber...
Digga, ich hätte echt nächstes Jahr Angst gehabt.
Genau, aber aufgrund des Feuerns von Pochettino bin ich mir nicht mehr sicher, was... Ich weiß halt nicht, was jetzt passiert.
Ja, guck, und ich will noch auf weitere Spieler eingehen, weil wir haben eine Menge. Cole Will in der Innenverteidigung, der auch links spielen kann, Bruder, der hat einen Marktwert von 40-50 Millionen jetzt. Ein Nicholas Jackson, über den viel geredet wurde, von dem ich der persönliche Anwalt bin. Ne, der hat hinten raus mehr Tore als so einige Top-Transfers dieses Jahr. Und er ist 22. Ich weiß, er ist ein bisschen Holz, aber der Typ hat über 20 Scorer oder so wettbewerbsübergreifend.
Und er steht immer so gut.
So.
Er macht dann nur dumme Sachen danach. Das ist immer
manchmal das Problem. Man muss halt aber auch vor Augen halten, Digga, David Nunes war in seiner ersten Saison nicht besser.
Bestes Beispiel.
Und den hat man für 80 Millionen geholt. Ja. Und Nicolas Jackson hat nicht mit Mo Salah und Co. gespielt, sondern aber mit anderen Spielern.
Nunes hat auch Kritik bekommen. Deswegen ist das
Okay. Ein Mudrik. Hinten raus, wirklich davon, ein brauchbarer da bin ich Spieler. Sein Anwalt, Bruder. Ja, ich habe auch schon gemerkt. Hinten raus, wirklich ein sehr brauchbarer Spieler. Ein Madueke.
Ja.
Verrückt gut gewesen, die letzten paar Spiele. Was ich sagen möchte ist, Poch hat gerade den Knoten gelöst.
Ja.
Und ich sag dir, das war sein Problem. Weil es entsteht so eine Situation, wie bei Manchester United, dass die Spieler hinter einem Trainer sind, der mehr verlangt, als er verlangen darf.
Ah.
Es geht nicht um Geld so. Es geht darum, dass ein Maurizio Pochettino kein Trainer ist, sondern ein echter Manager, wie in der Premier League gesagt. Der Typ ist jemand, der Sachen drumherum fordert.
Mhm.
Und das vom Vorstand. Und das ist ein verdammtes Problem für Chelsea gewesen. Weil Todd Bowley hat zwar Geld reingepumpt, aber der Sportvorstand möchte immer noch die Fäden in der Hand haben. Und sie haben gemerkt, dass ein Pochettino mit dem Erfolg und mit dem Lockerroom zu viel Einfluss auf die Sache auf die
Mannschaft hat.
Weil es gibt keinen fußballerischen Grund, keinen qualitativen Grund, ihn jetzt, nachdem man Europa erreicht hat, vor die Tür zu stellen und nicht mitten in der Saison, wie sie schon mit etlichen Trainern die letzten 3, 4, 5 Jahre gemacht haben.
Ich bin dabei.
Tuchel, Lampard, Graham, Tuchel, Dings, Lampard nochmal. Also, Digga. Und jetzt ein Pochettino. Potter, meinst du? Was habe ich gesagt?
Graham Potter, ja, genau. Aber
Zusatz uns mein Kollege ist.
Aber mein Problem bei das, was du gerade sagst, das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Ich glaube nicht mal, dass es der Boss war, also der CEO in wer ist er nochmal? Todd Bowley, der unbedingt Poch loswerden wollte. Weil ihr müsst euch so überlegen, so viel Ahnung hat Bowley nicht vom Fußball.
Er hat null Ahnung, er wollte 12-Mann-Formation
spielen. Das ist das. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass er gesagt hat, okay, ey, Pochettinos Einfluss stört mich gerade in der Richtung.
Sportvorstand.
Das ist der Sportvorstand, der ihn loswerden will, weil die halt mehr sagen wollen. Das ist halt ein englisches Problem. In England ist der Manager durch Sir Alex Ferguson, durch Arsene Wenger oft auch der Alleingestalter gewesen. Das hat sich aber, dadurch, dass die Engländer auch geguckt haben, wie es in Spanien und Deutschland läuft, über die Jahre ein wenig verändert. Man hat viel mehr Einfluss von anderen Leuten gesehen und die wollen den Einfluss natürlich nicht loswerden dann auf einmal, weißt du?
Ja.
Und was machst du dann? Und wenn du dann so einen Verein hast wie Arsenal, wie United, wie Chelsea, die brauchen dann ein bisschen Zeit, bis die diese Strukturen dann finden, wie sie
Also und seien wir mal ehrlich, Poch ist in eine Ära von Chelsea reingekommen, wo einfach das größte Chaos seit Jahren vorprogrammiert war. Also wir hatten 20 Jahre lang Abramovic, auf einmal verkauft er den Verein, die Verhandlung hinher, auch mit Sir Radcliffe als möglichen Abnehmer und so weiter und so fort. Danach, dass Todd Bowley dahin kommt, dass die über eine Milliarde gefühlt da reinstecken in Spieler, dass du plötzlich einen Kader von 60 Mann hast, die alle qualitativ hochwertig sind in der Regel, aber du nicht weißt, was du, wie willst du überhaupt in 6 Freundschaftsspielen im Sommer, wie willst du da deinen Kader zusammenstellen? Wie willst du da die Spreu vom Weizen trennen? Wie willst du erkennen, wer wie viel Potenzial hat? Ja, du kannst dir Videoanalysen geben, aber wie viel Zeit willst du da investieren in jeden einzelnen Spieler? Das heißt, der Typ musste am Ende auf Namen vertrauen, die es dann letztendlich nicht verdient hatten. Und dazu kommen etliche Verletzungen und. Also es war einfach eine Scheißsituation. Der Kader ist sowas von jung. Wer soll denn da vorangehen? Raheem Sterling oder was? Und Thiago Silva, wow. Ja, das war's, Digga. Sonst hast du nur junge Spieler.
Sind wahrscheinlich auch noch beide weg dieses Jahr.
Checkst du? Und dazu, zu diesen ganzen Transfers, hast du noch Altlasten, die da sind, die ja dafür gesorgt haben, dass der vorige Coach gefeuert werden, weil die Spieler einfach scheiße sind. Marc Cucurella haben die damals für 50 Millionen geholt. Der Typ kann keinen Fußball, ich bin ehrlich.
Ich finde das so verwirrend mit ihm, ne?
Digga, lass gut sein. Egal, das zu Chelsea und rüber zu Manchester United.
Genau, das gleiche Trainer.
Selbes Problem. Ich habe eine Umfrage gemacht. Nach dem 2-1 Sieg im FA Cup.
Reden wir jetzt drüber oder reden wir gleich
drüber? Finale. Wir reden jetzt darüber.
Okay,
komm.
Alles klar.
Gegen Manchester City. Als der größte Underdog ist man in diese Partie gegangen. Das haben nicht nur die Wettzahlen gezeigt, sondern auch die öffentliche Meinung. Man war der Meinung, dass Manchester United hier absolut untergehen wird.
Ja, ja.
Und nach dem Spiel hat jeder vom Mastermind Ten Hag gesprochen, weil er es als einer von 4 oder 5 Teams dieses Jahr geschafft hat, Pep Guardiolas Code zu knacken. Mehr Niederlagen haben sie nicht.
Er ist der Erste, der Pep in einem Finale, in einem englischen Finale schlägt.
So, kannst du dir das vorstellen?
Und
Real Madrid hatte 2 Spiele, es nicht gepackt, die in die Knie zu bezwingen. Und United schafft es und das sogar 90 Minuten. Und da muss man einfach wirklich einen fetten Applaus an Erik ten Hag geben.
Hat er sich verdient? Klar ist aber auch, ne? Und damit, da wollte ich jetzt gerade, eigentlich wollte ich nur feiern, aber ich dachte mir, ey, komm. Klar ist auch, dass die Leute sich fragen werden, Bro, warum nicht die ganze Zeit, ne? Und ich glaube, was die sich auch fragen werden, ist, beziehungsweise fairerweise fragen werden, liegt das dann wirklich an den ganzen Verletzungen, dass du deswegen nicht so spielen
kannst? Also jeder mit einem bisschen Verstand.
Ja. Weil du hast jetzt zum ersten Mal.
Der wird sagen, ja, okay, ich check.
Weil, ja, deswegen denke ich mir auch, es ist dumm, ihn zu feuern. Wir hatten jetzt 6 Wochen, glaube ich, lang, keine normale Innenverteidigerpaarung. Casemiro hat, glaube ich, 4 Wochen am Stück Innenverteidiger gespielt, 3 davon mit Johnny Evans. So. Jetzt hast du im Finale zum ersten Mal deine Verteidigung so, wie sie am passabelsten war. Am liebsten wäre dir noch Luke Shaw gewesen, aber auch verletzt, ne? Und du hattest vor ihm endlich dann mit Amrabat, McTominay, dann fitte Jungs, ne? Natürlich nicht Casemiro, aber ich sag mal so, also Amrabat und McTominay, wir haben ja nicht mehr. Wir haben dann noch Casemiro, aber Maino hat sowieso gespielt, deswegen ist das okay. Und du spielst ein richtig gutes Spiel. Und damit meine ich auch, die ersten bis zur 60. Minute kann mir keiner sagen, dass man das United gesehen hat, was man sonst in der Liga gesehen hatte.
Also guck, es gibt verschiedene Faktoren. Erster Punkt. Die Verletzung, die Manchester United dieses Jahr hatte, die waren auf einem Rekordniveau. Sowas hat Manchester United in der Vereinshistorie noch nie gehabt.
Nein, nicht in
der. Ich check, dass der 8. Platz kacke ist. Aber auch ein anderer Trainer. Und es gibt bessere Trainer als Ten Hag. Das sage ich als Ten Hag-Supporter und Befürworter. Auch ein anderer Trainer hätte nicht unbedingt viel besser abgeschnitten. Ich bin der Meinung, dass 80% der Trainer genauso abgeschnitten hätten. Und vielleicht 20% hätten vielleicht einen 7., 6. Platz bekommen.
Ich kann 5 Trainer aufzählen, die es besser gemacht hätten.
Max. Whatever.
Also wirklich so. Max.
Mein Punkt ist der, wenn man am Ende 5., 6. geworden wäre und dadurch die Europa League erreicht hätte, hätte man gesagt, ah, guck mal, da wäre so viel mehr drinne gewesen, wenn die Verletzung nicht so. Bro, Wir haben 2 Spiele mit der ersten Elf spielen können. Das war gegen Manchester City. Und selbst da war ein Luke Shaw nicht dabei, ein Maguire nicht dabei, ein Casemiro nicht dabei.
Und kein
Stürmer. Und gegen Wolverhampton, wo man 4-3 gewonnen hat, wo Mainu dieses schöne Siegtor gemacht hat und. 2 Spiele in der gesamten Saison. Und da müssen bei den Leuten mal wirklich so ein bisschen, da muss Selbstreflexion kicken und sagen, ja, okay, Digga, vielleicht habe ich ein bisschen Unrecht gemacht.
Und, guck mal, ich verstehe es ja, es ist Manchester United, deswegen ist die Kritik hart. Aber man muss ja auch klar sagen, das gleiche Problem hat zum Beispiel Newcastle United gehabt. Da ist die Kritik aber nicht so hart gewesen.
Und die spielen nicht mal international jetzt.
Da ist die Kritik nicht so hart gewesen, weil es nur Newcastle United ist. Aber die haben, Newcastle United hat genau das gleiche Problem die Saison gehabt wie Manchester United. Verletzungen um Verletzungen, auch noch wichtige Verletzungen. Und da wird nicht der Kopf von
Eddie Howe gerufen. Der wird nicht gefeuert.
Und die haben auch Geld ausgegeben. Vielleicht nicht in den letzten Jahren wie United, aber ich glaube, lasst mich lügen, wenn man vergleichen würde, seit wann Newcastle United die Ownership hat etc. und dann guckt, wie viel sie ausgegeben haben im Vergleich zu den Jahren davor.
Nimmt sich wahrscheinlich nicht
viel. Weißt du, so, natürlich, Anthony schlägt damit 100 Millionen komplett rein, ne? Und da sind wir uns alle einig.
Oder 95.
95. Da sind wir uns alle einig, da hat Ten Hag, auch wenn das vielleicht nicht sein Haupttyp war, den er wollte, hat einen Fehlgriff gegriffen. Ist okay. Passiert.
Es kann ja auch nicht jeder Transfer funktionieren. Das Problem ist, ich unterbreche dich kurz. Ja. Das Problem ist, was die Leute nicht verstehen, das ist nicht EAFC.
Ja,
genau. Da kommt nicht der Manager und gibt dem Typen dann die Hand.
Ja.
Und sagt, ja, okay, 500. Er und sein Analystenteam, die schlagen gemeinsam Spieler vor, wo sie sagen, liegt das im finanziellen Rahmen, was wollen wir machen und. Passt das ins Spiel, welchen Prototypen von Spieler brauche ich? Ich brauche einen schnellen Typ. Sagt er, okay, der und der und der. Ich will einen Linksfuß. Wird der Kreis kleiner. Ja. Am Ende hast du einen Pool von 5, 6 Spielern, wo du sagst, okay, die haben vielleicht die Qualität. Und der Typ kennt ihn von Ajax.
Ja.
Hat er gesagt, ich möchte ihn. Aber er sitzt nicht am Verhandlungstisch und sagt, ey, der Typ hat einen Marktwert von 50, 60 Millionen, wir ballern da 95 rein. Ja. Das hat er nicht verhandelt. Und wenn dann ein Spieler von 95 Millionen kommt, was bei United die letzten 10 Jahre 3, 4 Mal passiert ist, dann sagst du, boah, da ist ein verdammter Druck von oben, den Typen spielen zu lassen. Mhm. Genauso wie es mit dem Jadon Sancho war, wo 3 Coaches es nicht gebacken bekommen haben, dieses Supertalent gut in Szene zu setzen.
Kann ja nicht den Haken die Schuld geben.
Ja, Solskjaer hat es nicht geschafft, Rangnick hat es nicht geschafft und ein Ten Hag auch nicht. Der Typ hat in 47 Spielen 7 erfolgreiche Dribblings gehabt. Gegen PSG waren es alleine 13 in einem.
Ich bin auch
ich meine ist einfach, da herrscht so ein Druck, weil die Frage kommt immer, ja, warum lässt er den spielen, warum lässt er den spielen, warum nicht den? Bros, es ist nicht so schwarz-weiß, wie ihr denkt. Der Fußball ist verstrickt. Was ich zu dem Spiel sagen möchte, um so den Kreis wieder zu schließen, was mich am größten gestört hat, ist die Tatsache, dass einen Tag vor dem FA Cup Finale ein Bericht von dem Guardian kommt, dass Erik Ten Hag no matter what gefeuert wird. Ten Hag hat kurz vorher ein Interview gegeben, wo er gefragt wurde, bla bla bla, und er meinte, ja, am Sonntag erstmal Urlaub, hart verdient und so und so und so. Und da kamen schon viele Gerüchte im Vorfeld, aber diese News hat alles überschattet.
War auch respektlos.
Und da muss man sich fragen, die Medien hacken ganz besonders beim Manchester United extrem auf allem rum, was schief laufen kann. Sie bringen Unruhe rein. Und was mich am meisten getriggert hat, Herr Abbott, und ich möchte, dass alle Leute das verstehen, die das hören. Ineos hat in der Zeit nicht die Eier, ein öffentliches Statement zu geben, dass sie sich mit anderen Coaches befassen, weil sie tun es, das ist Fakt.
Ja.
Sie haben aber auch nicht die Eier, einen Erik Ten Hag zu loben, weil sie dafür gesorgt haben, dass die Situation so eskaliert ist. Es gibt Gerüchte, dass sie seit Anbeginn der Übernahme Ten Hag schon vor die Tür setzen wollten, dass das ein fester Plan war und. Und ich sage dir, Herbert, und da ist mir auch deine Meinung wichtig, ist es nicht einfach so, dass die Glazers sich weitere Puppets geholt haben?
Die wie sie sind.
Warum hat man nicht an Katar verkauft? um mehr aus diesem verdammten Verein, dessen Stadion eines der größten und historischsten der Welt ist und einfach zu einem Wasserfall wird, weil das Stadion löchrig ist. Es kostet mehr, das Stadion zu renovieren, als ein neues zu bauen.
Ja.
Inklusive Grundstückkauf. Dieser Verein wird einfach nur wie eine verdammte Kuh gemolken, bis da kein Geld mehr rausgeht, und dann verkaufen sie gemeinsam mit Ineos. Die haben Ineos da installiert, damit sie Typen haben, die einfach nur das machen, was die Glazers wollen. Aber die Glazers hatten so viel Druck, dass man den Fokus auf Ineos schiebt. Aber Ineos macht genau das, was die Glazers machen. Und zwar einen F darauf zu geben, was die Fans möchten. 80-85% der United-Fans stehen hinter Erik ten Hag. Und es mag bei nicht jedem daran liegen, dass sie unbedingt von seinem Fußball überzeugt sind. Aber jeder ist sich einig, dass wir nicht alle 2 Jahre einen Trainer bei so einem Rebuild feuern dürfen. Vor allem kein Trainer, der in 3 Jahren 2-mal im Finale stand und 2-mal den Cup gewonnen hat. Die einzige Niederlage war gegen Manchester City, ein 2-1. Und das hast du wieder gut gemacht. Er hat seit der Übernahme...
3-1.
Hä?
3-1. Oder haben wir 2-1
verloren? 2-1 verloren.
Achso, letztes Jahr. Achso.
Er hat seit der Übernahme bei Manchester United mehr Titel als so einige Vereine, die aktuell in England bis in den Himmel gelobt werden. Und ich weiß, dass der 8. Platz scheiße aussieht, aber mit einem fitten Kader wurde er 8. Ich bin der festen Überzeugung, wenn er einen Sommer bekäme, dass er mit 1, 2, 3 Transfers und ein bisschen Deadwood aussortieren, wirklich wieder in der Champions League Fuß fassen kann.
Ja.
Und dann lasse ich mir auch von niemandem was einreden.
So. Du brauchst jetzt eine Pause, ich mach weiter.
Ich bin sauer.
Ey, geil. Ich bin zu 90%, glaube ich, bei allen Sachen, die du sagst, bei dir. Ich finde es auch sehr, sehr komisch, dass Ineos das zugelassen hat, dass das rauskam. Es gibt
sogar Gerüchte, die sagen, die wollten extra, dass diese Gerüchte geleakt werden,
ja.
Damit die einen weiteren Grund haben, wenn also Chaos entsteht und er verliert das Finale, und dann haben sie einen einfacheren Grund.
Ja. Und da, also ich muss jetzt 2 Sachen. Einmal zu dieser Sache. Ich habe in der Gruppe sogar gefragt, in unserer Jungsgruppe, ey, wie findet ihr das? Wer hat das geleakt? Die Medien? Der Verein oder die Medien? Und dann hieß es von einem guten Freund von mir und Podcast-Kollegen Wasim Seeley, immer schiebt ihr das auf die Medien.
Digga, halt deine Fresse.
Ich schwöre, das hat mich so gestört, ne? Weil ich mir dachte, die Leute, die sehen nur das, was sie sehen wollen. Weißt du, vor allem bei United, es fuckt die einfach ab, dass United immer noch so im Gespräch ist, dass United immer noch der teuerste Verein der Welt ist, obwohl die so Müll spielen. Und was mich dann stört, ist ein Tag vorher, und deswegen bin ich bei Ineos zu 90% bei dir, ihr wusstet davon. Ihr könnt mir nicht sagen, ihr wusstet nicht davon. Ihr wusstet, was da los ist. Und wenn ihr es nicht wusstet, wäre das Beste gewesen zu sagen, ihr müsst nicht mal sagen, wir behalten den Trainer bis zur nächsten Saison, sondern ein Statement, das ist eine Respektlosigkeit, dass dieser League vor dem Finale gedroppt wird. Wir konzentrieren uns gerade nur auf das Finale. Alles, was danach passiert, passiert danach.
Vor allem Ten Hag wird gefragt, einen Tag vorher, und er sagt, ja, natürlich haben wir vorher drüber gesprochen und so, aber wir gehen erstmal in den Sommer. Warum kann Ineos kein Statement geben?
Ja, und dann noch 2 Sachen. Es erinnert mich stark an Louis van Gaal. Der hatte ja uns damals auch den FA Cup geholt
und wurde danach gefeuert.
Holländischer Coach. Und jetzt, wo du gerade über die Glazers gesprochen hast, es war genau das Gleiche. Er selber dachte, er bleibt zu 100% und wurde dann trotzdem gefeuert.
Mourinho.
Ähnlich, ne? Der das auch nicht so erwartet hatte. Der kam ja direkt nach Louis van Gaal.
Mourinho, nach Sir Alex Ferguson, der erfolgreichste Coach in der Manchester United-Historie. Ja. Per Punkteschnitt.
So viele hatten wir nicht, aber ja.
Auf Platz 3, Erik ten Hag. Ja. Er ist der erfolgreichste Coach mit Mourinho seit Sir Alex Ferguson, auch bemessen an den Trophäen.
Ja.
Wir haben, glaube ich, 4 Trophäen in den letzten 10 Jahren hochgestemmt.
3 hat Mourinho. Nee, 5 dann so.
5?
Ja.
2 von Ten Hag und 2 von Mourinho. Ja. Mehr ist da nicht. Und jedes Mal, wenn wir etwas aufbauen wollen, wird wieder etwas gefeuert.
Ja. Und deswegen bin ich da bei den Glazers bei dir. Ich habe das Gefühl, Das ist ja deren Arbeitsstruktur. Und warum macht Ineos das? Was mich nur bei Ineos halt verwirrt, ist, dass deren anderen Vereine, die sie
Nizza läuft das, nicht.
Ach, läuft nicht?
Nein, dachte, Chaos. Man, seitdem die übernommen haben, läuft nicht.
Die waren doch sogar Champions League, oder nicht?
Bro, die performen nicht mehr. Da ist so auch ausgequetscht. Du hast alles rausgeholt, jetzt geht nicht mehr.
Oh, ja, jetzt mache ich mir Sorgen.
Jetzt sind Vereine wie Lens und Brest besser.
Ja.
Und wir reden von Nizza, Digga. Ja.
Und zu guter Letzt ist, ich bin sehr, sehr stolz auf die Spieler. Die haben das mitbekommen, die haben es gesehen und du hast
die einfach... Die haben für ihren Trainer genau, gespielt.
Genau, du hast auch nach dem Spiel hast du einfach gesehen, guck mal, ihr wollt uns gerade auseinandernehmen, guckt, wie wir zeigen der Welt, wenn du Sir Jim Ratcliffe ihm schon nur die Hand trocken gibst, der umarmt De Bruyne, Pep Guardiola, Erling Haaland, als die da hinkommt. Feuchten
Handschlag für deinen Trainer.
Und gibt den Trainer einen feuchten Handschlag. Weißt du, wie mich das gestört hat?
Oder voll. Die Körpersprache da ist so eklig. Was war das denn? Guck mal, Licha Martinez, ja, von dem Pep gesagt hat, auch nach dem Spiel, er ist ein Top 5 Innenverteidiger auf der Welt. Ja. Und er sagt sowas nicht nach einer Niederlage einfach so. Der Typ ist sowas von krass. Erstmal direkt gewonnen, zack, er nimmt den Trainer hoch, bam, die feiern, du siehst, die lieben sich, Digga. Geil. Ten Hag geht nach dem Spiel zu Garnacho und Kobe Mainu, die beide Treffer erzielt haben. Unsere eigenen Academy-Players, die er zu Stars gemacht hat. Ich möchte das betonen, es lief nicht alles gut, aber seht bitte auch, was gut lief. Mit denen macht er einen Face-to-Face-Talk und klopft den auf die Brust und redet und sagt, motiviert sie und sagt so und so und so. Ein Marcus Rashford, wo ich der Meinung bin, ein Tapetenwechsel würde ihm gut tun.
Glaube ich auch.
Der hat nach dem Spiel angefangen, auf dem Feld zu weinen. Er hat nochmal gezeigt, für mich, es mag ein guter Marketing-Move gewesen sein, aber wenn du weinst, weinst du, Bruder. Vor allem, wenn das Männer sind. Die weinen nicht ohne Grund.
Ich weiß nicht, ob er das so getan hat. Also,
Ich sage, das kommt von innen. Ja, kommt auf jeden Fall. Er hat nochmal bewiesen, Digga, dass ihm der Verein was bedeutet, dass er hier Erfolge feiern möchte. Ein Varan, wenn er neben Licha spielt, ist er einer der besten Innenverteidiger. Ja. Er kann das immer wieder zeigen.
Quote ist krass.
Checkst du? Ja. Und der Verein hat eigentlich so viel zu geben, wenn die Leute endlich mal fit wären und wir spielen könnten. Ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram.
Ja, und danach gehen wir
auch
weiter.
Wirklich, ich muss das loswerden. Ja. Oh, mit einem United-Fan das zu besprechen, ist geil. Ja. Es hat mich echt gewundert, wie die Leute abgestimmt haben, weil ich habe gesagt, nach dem zweiten Pokalerfolg, was sagt ihr? Sollte Ten Hag und am Punkt bleiben, Projekte brauchen Zeit. 38% der Leute haben gesagt, er muss bleiben, er braucht Zeit. 11% haben gesagt, bis Winter Zeit bekommen.
Ist ja ähnlich.
Das heißt, nimm den Sommer mit, den ersten Sommer mit Ineos, hol die Spieler, wo du Baustellen hast. Werden ein paar Spieler los, wie Casemiro, der geht und so weiter. 26% sagen, gehen, zu wenig geleistet. Und 25% sagen, die Schuld dem Medical Staff geben, weil das ist auch nochmal eine eigene Sache.
Das ist nochmal eine ganz persönliche Sache.
Das kann nicht sein. Ich bin ehrlich, der Typ ist durch sehr, sehr viel Scheiße gegangen. Mir geht es einfach nur prinzipiell darum. Der Typ könnte auch Markus Friedrich Thomas heißen. Ist mir scheißegal, welcher Trainer da ist. Ich möchte aus Prinzip einfach nur einen Trainer mal 3 Jahre haben. Das ist so mein größtes Appell. Unabhängig davon bin ich der Meinung, dass ein Ten Hag ins Chaos geworfen wurde. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir machen gleich weiter. Ineos Übernahme mit Katar und dies und das. Vorher ein Gespräch. Über ein Jahr wurde gelabert und du weißt nicht, wie viel Geld du hast. Weiß nicht, was du angreifen kannst.
Weiß nicht, ob du Trainer bleibst.
Wie viel Einfluss du haben willst und. Die Leute unterschätzen das. Ja. Die denken, ja,
aber fangen wir am Anfang an.
Die Leute denken, wechselt und dann kriegst du Geld und fertig. Nein, Ineos will nur 100 Millionen reinpumpen.
Du musst ja noch bei 2022 anfangen. Chaos. Sommer 22. Cristiano Ronaldo kommt zu spät, wegen Trauerfall bei sich in der Familie.
Ist
ne?
ja okay. Aber
machen wir weiter, genau.
So, also, wir hatten die Ronaldo-Saga, wo die Ronaldo-Fanboys immer noch sagen. Und ich bin ein Ronaldo-Fan. Ich bin nicht umsonst United-Fan, weißt du? Ich habe meinen Spieler geliebt. Aber Fakt ist auch, da haben sich beide Seiten nicht gut benommen.
100%.
Das ist immer mein Punkt. Ein Goat, sollst du den Anspruch haben, wirklich vorweg zu gehen und nicht irgendwie deine Einwechslung zu verweigern und danach öffentlich bei Piers Morgan irgendwie alle unter den Bus zu werfen und so. Geht einfach nicht. Und er hatte damit zu kämpfen, egal wer Recht und Unrecht hat. Das kann jeder für sich beurteilen. Damit hat er zu kämpfen. Danach ein Mason Greenwood. Vor allem auch, was passiert mit dem.
Ja.
Und was mit ihm passiert war, ist absolut katastrophal.
Ja.
Immer negatives Spotlight. Jadon Sancho. Wie gesagt, unter drei Coaches nicht geliefert, als Stammspieler. Letzten Endes nach dem EM-Finale und dem verschossenen Elfer psychische Probleme gehabt und Ten Hag hat ihm 6 Monate Zeit gegeben, sich einfach
so viele,
mental Dings zu geben. Er wurde Woche für Woche, Monat für Monat auf Jadon Sancho angesprochen und er hat ihm jedes Mal gesagt, wir brauchen ihn, wir freuen uns, wenn er zurückkommt, aber er soll sich Zeit nehmen. Er stand jedes Mal hinter ihm, bis irgendwann der Faden gerissen ist. Danach hatten wir noch Anthony. Der ist ja auch ein Schläger. Oh. Checkst du, was ich meine?
Ich hab ja schon vergessen.
Dazu die ganzen Verletzungen und. Und Ten Hag, und das finde ich gut, hat endlich die letzten 2 Wochen begriffen, dass er nicht diplomatisch und politisch korrekt in Interviews sein müsste.
Geil, Digga.
Er sagt einfach, ja, if our players are available, we can play like this.
Ja, genau.
Und das hat er in jedem Interview 3-mal gesagt. Und ich find's gut, weil die Leute wollen mir diesen Kontext ignorieren.
Ja.
Ich find's gut, dass er. Ich wünschte, er hätte vorher schon gesagt, haltet eure Fresse, macht ihr den Job besser, wenn ihr könnt.
Ja.
Weil keiner von euch könnte den Job besser
machen. Ihm hat ein bisschen diese Mourinho-Eigenschaft gefehlt. Dieses
Cockiness. Und dieses letzte Zitat, dieses if they don't want me at this club, I'll go somewhere else and win trophies.
Ja. Und er hat
like
Trophies
I did it
gewonnen.
Always.
Ajax Amsterdam, guckt euch, wie sie jetzt spielen. Glaubt ihr, das liegt daran, dass PSV auf einmal so gut ist? Die sind gut. Aber Ajax ist mit ihm Dauermeister gewesen.
Ja, ja.
Dauermeister gewesen.
Was für Spiele er entwickelt hat. Ziyech, De Ligt, De Jong, Digga. Willst du mich verarschen?
Ja.
Verrückt.
Unser Van de Beek, leider.
Unterm Strich, dass mein Coach, wenn Ineos ihn tatsächlich feuert und Scheiß darauf gibt, was die Mehrheit der Fans will.
Schwierig.
Dann ist das für mich ein Armutszeugnis und der Beweis dafür, dass die Marionetten sind.
Ja.
Apropos Marionetten, Kieran McKenna ist der größte Anwärter für den Job. Der Typ, der mit Ipswich aufgestiegen ist, schön Fußball gespielt hat, bei United Scout und Co-Trainer unter Ole Gunnar Solskjaer war. Das heißt, er hat auch die Verbindung und so. Der würde theoretisch passen. Es ist nur sehr mutig.
Ja.
Und der Punkt ist einfach, Vincent Kompany-Ding. Deswegen habe ich
genau
das vorhin gesagt.
Genau das Gleiche, ja.
Bro, du installierst Marionetten, die dankbar sind, dass sie da sind und ihre Fresse nicht aufmachen werden, die nicht Einfluss haben wollen werden, wie ein Pochettino und ein Ten Hag. Das dazu. Tut uns leid, Freunde, ist ein bisschen lang, aber ich glaube, das ist eine Thematik, die seit Monaten so am Rollen war und ich glaube, dass fast eigentlich
heute
die Sicht von Manchester United
reden,
Fans, weil wir sind hier zu zweit und nicht alleine und meine eigene Meinung, das fasst es eigentlich gut zusammen, weil ihr müsst nicht alles nachvollziehen, ihr könnt euch eure eigene Meinung finden, aber ich bin im Foren unterwegs, ich bin in den Kommentar-Sections unterwegs, ich habe sehr, sehr oft den meistgelikten Kommentar.
Ehrlich?
Ich bin richtig stolz. Nee, aber Spaß beiseite. Ich habe ein bisschen versucht, das wiederzugeben und Herb auch so. Ne? Aber ja, machen wir weiter. PSG gewinnt den französischen Pokal, alles schön und gut, keine Überraschung. Und noch eine weitere Sache, ich glaube, kann man auch kurz fassen, Mbappés Wechsel wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Es wurde aber teilweise in den größten Transfer-Nachrichten, Agenturen und sonst was bereits gesagt, dass er bei Real Madrid unterschrieben hat.
Ja, ja. Also es ist ja, also...
Also ja, ja, es, man hat es vermutet, aber
Dings,
die Tinte soll wohl schon getrocknet
das
sein.
Das ist mit Mbappé gerade genau wie mit Ronaldo 2009. Er war ja 2008 schon eigentlich bei Real fix. Sir Alex Ferguson hat ihn überredet, noch ein Jahr zu bleiben. Jeder wusste, er geht zu Real Madrid.
Kennst du die Story vom Ronaldo-Transfer? Wen sie eigentlich wollten? Die haben Ronaldo, also United, Cristiano Ronaldo nur verpflichtet.
Weil?
Natürlich, weil er im Testspiel und so einfach jeden abgezockt hat mit seinen 18 Jahren. Sie wollten vorher Ronaldinho vom PSG holen.
Ach krass, wusste ich gar
nicht. Weil das nicht geklappt hat, haben sie gesagt, wir geben dann lieber einem Youngen eine Chance. Und er hat dann halt zufällig geisteskrank performt gegen sie. Also wenn sie Ronaldinho verpflichtet hätten, wäre Cristiano vielleicht gar nicht bei United.
Für United ist aber besser gewesen, dass
Cristiano
ist, nicht Ronaldinho.
Aber Ronaldinho wäre...
Wäre geil, wäre Vibe gewesen.
Boah, Chef, oder ist United-Trikot mit hinten Ronaldinho.
Ja. Ich glaube aber 2005 wäre Premier League nicht das einfachste Pflaster für Ronaldinho gewesen.
Ja.
Weil das waren ja Klopper da, das waren keine Fußballer oft.
Ja, also, it don't matter. Ja, Leverkusen bezwingt Kaiserslautern im DFB-Pokal nach einem 1-0, knapp, das man über die Runden gebracht, yeah, hat. Man hat das Spiel natürlich trotzdem gemacht, muss man sagen, ganz klar.
Aber es hätte,
aber Kusuno,
Kaiserslautern hatte hier und da Stecker, wo, ja, ein guter Pass.
Ja, 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 ja. Ich find's auch geil, wie sich Kaiserslautern präsentiert hat, also gegen so eine Mannschaft so, ja, zu performen.
Die Fans? Ey, ich bin, es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber ich bin nicht so der größte Fangruppen-Fan, so, ne? Weil manchmal, was ihr, was für Sachen gemacht werden, ich hab da immer Fragezeichen. Aber was die Fans von Kaiserslautern für eine Show geliefert haben vorm Spiel, ne?
Merkst einfach, Traditionsvereine sind anders.
Die sind anders, da konnte anders. Leverkusen nicht eine Sekunde mithalten.
Und Leverkusen ist ja auch ein Traditionsverein,
genau,
nicht falsch
verstehen.
Genau, die haben
es auch gut gemacht, aber
die Fankultur ist eine andere.
Ich war so, wow, ja, ja, Digga, ja, krass.
Ja, ja. Auf jeden Fall gelb-rot in der ersten Halbzeit schon von Kusuno.
Dumm, war auch dumm.
Aber am Ende juckt es niemand.
Ja,
so, trotzdem. In Deutschland bist du ungeschlagen geblieben.
Ja. Der Europa League.
Wir müssen aber auch über die Europa League reden.
Das tut so
vielleicht
weh.
Machen wir das dann direkt, ja, jetzt an dieser Stelle. Ja. Ja, es war die Ademola Lookman Gala-Vorstellung. Drei Tore gemacht, ein Hattrick mit, ich würde sagen, zwei Traumtoren.
Wunderbar.
Also es hat sich vor dem ersten Tor hat sich schon angebahnt, ne? Also Atalanta war für mich deutlich die spielbestimmendere Mannschaft. Bissig trifft es sehr, sehr gut, Herbert.
Ja.
Weil original im eigenen Angriffsdrittel wurden die Innenverteidiger angepresst, mhm, von Scamacca und Co. Und ich bin ehrlich, das und Coop Miners und wie sie alle heißen, ich habe selten sowas gesehen. Und gerade in dieser Saison bei Leverkusen hätte ich es nicht erwartet, dass sie so weit fern von ihrem Spiel sind. Ein Granit Xhaka, der komplett verunsichert war. Ein Wirtz, der kein Wirtz war an dem Tag. Ja, er war
versucht,
einfach
in vielen Momenten, aber
Bro, ich habe ja, jeder hat irgendwas versucht.
Genau, das ist
du hast halt nichts gesehen. Ein Adli in der Sturmspitze war nicht wirklich effizient. Hat mich auch gewundert, dass er sehr spät dann
erst Dings gebracht hat. Naja, bin ich
Boniface und Schick und so weiter. Hättest du auch früher ein bisschen oder Logic.
Wie fandst du die rechte Seite? Das fand ich sehr verwirrend, weil er hat Stanisic auf die Rechtsaußenverteidigerposition getan und Frimpong auf die Halbposition.
Ja, ja.
Und ich hatte das Gefühl, Frimpong weiß gerade nicht, was er zu tun hatte in manchen Momenten, obwohl er das schon gespielt hat.
Es wirkte ein bisschen unkoordiniert, yeah, tatsächlich. Aber ich bin auch ehrlich, weil Atalanta hat Pressing für zwei Spiele gemacht an dem,
oh,
Tag. Also es war krank. Und auch die Innenverteidigung und sowas. Ne? Also du kannst jeden einzeln loben. Ich fand es halt heftig. Und genau, vor dem 1-0 hat man das, hat sich's angebahnt. Gerade bei einem Lookman, wo du, ja, oder Lookman, ich sag immer, Lookman auf Jamaikanisch. Yeah. Der hatte schon die ganze Zeit versucht, Akzente zu setzen, hat die Ecke geschlagen, ja, aus dieser Ecke heraus kam der Ball irgendwie nochmal reingepasst. So hat er reingemacht. Zweite Tor, langer Ball vom Keeper, wird zurückgeköpft. Der Ball landet einfach 25 Meter vorm eigenen Kasten, weil keiner rankommt.
Ja.
Gibt Xhaka einen Tunder, ja, und dann perfekt ins lange Eck geschlänzt und das 3-0 war dann einfach das i-Tüpfelchen. Es gab noch eine geile Sache, wo der ehemalige Jugendcoach von Lookman,
ja,
interviewt wurde und meinte, die haben dann geredet und bla 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 und er meinte, ich habe ihm heute Morgen sogar eine Nachricht geschickt. Dann hat er die vorgelesen, Bro, das ist ein Coach.
Ja.
Also dieses, überleg mal, dein Jugendcoach schreibt dir immer noch erstmal, mhm, das. Zum Beispiel auch bei Jürgen Klopps Abschiedsvideo, ne, wo die Ex-Spieler auf ihn reagiert haben und über ihn gesprochen haben, wo er so den, ja, Tränen nah war. Da war ein Adam Lallana und er meinte, boah, ich wusste gar nicht, dass ich so einen Einfluss auf Adam hatte.
Ja.
Und Adam meinte so, ich habe mich nicht wohlgefühlt in meiner Haut, ich habe mich fremd gefühlt bei Liverpool, ich war nicht ich, ich habe gemerkt, ich gehöre hier nicht hin, von der Qualität, was auch immer. Er hat, mhm, komplett selbstbewusstsein Dings gemacht. Und er meinte, er kam Tag 1 ran und hat mich als Mensch erstmal akzeptiert und, ja, dann als Spieler besser gemacht.
Ja.
Und dann hat Jürgen Klopp darauf reagiert und meinte, boah, ich wusste das gar nicht und so. Ich versuche das.
Ja.
Und dann während er redet, sagt er, heute ist auch sein Geburtstag, ich habe ihm heute Morgen eine Nachricht geschickt.
Okay.
Weißt das du, und dieses das Ding, ja, Bro, das sind alles erwachsene Menschen, die haben auch eine Familie, die haben, ja, auch Privates um die Ohren und dass sie sich trotzdem Zeit im Alltag nehmen, um ihre Jungs zu pushen, das ist das Geilste, was, ja, es gibt. Aber ja, Atalanta absolut verdient, Liverpool vorher rausgehauen, darf man auch nicht vergessen. Und deswegen verdientermaßen mit 3-0 nach Hause gefahren, geisteskrank, Italien übrigens mit
es tut wie aber viel? Neun und Neapel ist nicht dabei. Die haben 9 Plätze und der Meister ist nicht dabei. Der letztjährige Meister ist nicht dabei.
Auf 10 Platz
beendet. Aber das ist auch das Maximum, ne? Also Italien hat es hingekriegt, im ersten Jahr der neuen Champions-League-Reform UEFA-Reform das Maximum an Plätzen zu bekommen. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Das ist verrückt.
Das ist richtig crazy.
Sehr underrated auch.
Aber ganz schnell, es tut mir aber ein bisschen weh, was das mit Leverkusen, wie es jetzt passiert ist, weil du gewinnst halt jedes Spiel die Saison.
Ja, jedes aber nein, ganz ehrlich, da brauchen wir jetzt keine Krokodil-Tränen, Digga.
Es tut weh, Digga.
Keine Krokodil-Tears, Bruder.
Es tut weh.
Nein, es tut nicht weh, Mann.
Bro, Mann.
Was tut denn weh, Bruder? Die haben 49 Spiele ungeschlagen. Entspann dich mal. Irgendwann reißt das jetzt.
Ein Spiel hättest du noch gewinnen
Bro,
können.
Aber die haben auch nicht Champions League gespielt. Die haben Bundesliga-Saison haben sie verewigt. Auch noch erste Meisterschaft damit gemacht, was unnormal geil ist, die in so einer Art und Weise zu holen. DFB-Pokal auch zerrissen. Bro, dann hast du halt die Euroleague verloren. Ist halt so. Aber, Digga, wenn's, weißt du, was wehtun würde? Wenn es ein enges Spiel gewesen wäre. Aber die haben ja überhaupt nicht geliefert.
Die wurden auseinandergenommen,
dann gehörst du auch,
Also, nee, Atalanta hat es verdient.
Ja,
aber ich hätte mir gewünscht, eine komplett niederlagenlose
Saison. Und danach hätten wir so ein verfälschtes Bild davon, dass die Dings...
Dass die...
Das wird dann anders einkategorisiert.
Du meinst auf denen, die werden zu heftig oder wie?
Nein.
Also hast du natürlich immer den Diskussionspunkt, kannst am Ende sagen, guck, die haben am Ende nicht Europa League gewonnen. So, ne?
Ja,
so wird immer die Diskussion.
Die hatten auch Schwächen und das hat man auch gesehen. Die haben auch sehr viele Last-Minute-Saison.
Die haben auch die letzten Saison, also ich finde auch die Atalanta-Niederlage hat einfach die letzten 4-5 Wochen wieder gespiegelt. Man hat gesehen, Leverkusen ist nicht mehr so dominant wie sonst.
Und da gibt's Level zwischen Teams, die Champions League gespielt haben.
Genau.
Es ist einfach nur so, Bro, die sind ungeschlagen in Deutschland mit dem Double nach Hause gefahren.
Das ist schon ein riesiger
Die brauchen Erfolg. Kein Mitleid. Ja, das ist mein Punkt.
Ja, ich verstehe schon, was du
Natürlich
sagst.
Natürlich, so. Die Storyline wäre geil.
Die Storyline.
Ich würde es auch fühlen. Aber muss nicht sein. Wir müssen nicht so tun, als ob es denen gerade schlecht geht. So, und schlecht geht es auch nicht in der Türkei bei Galatasaray. Die haben sich frisch gebacken mit 102 Punkten zum türkischen Meister gekickt. Ja. Fenerbahce mit 99 Punkten nur Zweiter geworden.
Ja. Also ich bin ja Fenerli, ne? Weil alle Brüder in meinem Umfeld sind irgendwie. Jeder meiner Jungs ist Fener-Fan. Ne? Natürlich auch ein paar Gala-Fans, aber der meiste Teil ist Fener-Fan.
Die
ne?
sympathischen sind.
Angefangen mit Becks, der war so der Erste. Ne? Und ich muss einfach sagen, weil ich finde, viele regen sich gerade als, und da wollte ich dich fragen, viele Fener-Fans regen sich gerade auf, dass man nicht Meister geworden ist, man fuckt sich so ab und so. Aber ich bin der ernsthaften Meinung, Jungs, das war eine phänomenale Saison. 99 Punkte.
Ja, so City-Liverpool-mäßig.
Das ist verrückt, dass Gala 102 Punkte geholt hat. Bro, was willst du machen? Du kannst ja nicht mehr machen. 102 Punkte
Bro,
ist
guck,
crazy.
Guck. Fragst du einen Fener-Fan, wird er zu Recht... Und ich unterstreiche das, wird er zu Recht sagen, dass hin und wieder einige Entscheidungen, einige Nachspielzeiten, einige Elfmeter-Dinger und so weiter und so fort pro Gala gepfiffen wurden oder contra Fener. Auf der anderen Seite, ich bin nicht so desillusioniert und behaupte, dass das bei uns nie der Fall war.
Ja, genau,
das heißt, Gala-Fans werden genau dasselbe andersrum sagen. Das heißt, für mich ist einfach so, die türkische Liga ist fußballerisch nicht die attraktivste Liga. Ich schaue mir Spiele von meinem Verein an, aber ich schaue mir nicht wie in England West Ham gegen Tottenham an.
Konyaspor gegen Sivas,
als Beispiel. Weißt du, was ich meine? Muss ich mir nicht geben. Ich finde den Fußball kacke.
Ja.
Ich hatte einen Take gemacht zum Derby letzte Woche, dass Fener in Unterzahl, 70 Minuten in Unterzahl, auswärts im Ramspark bei Gala 1-0 gewonnen. Bei Dings... Insta, alles schön und gut. Bei TikTok, die Leute sind voll toxisch. Ich als Fener-Fan, da steht nicht Fener-Fan auf meiner Stirn. Ich darf anscheinend nicht Kritik üben, dass ich sage, das Spiel war nicht ansehnlich. Das Spiel war verdammt scheiße. Fener hatte 2-3 Chancen, wo mir der Atem gestockt ist, wo ich dachte, boah, Digga, der Volley von Fred und so. Aber ganz ehrlich, das Spiel war nicht schön. Zeigst du das jemandem, der noch nie türkischen Fußball gesehen hat, er wird sagen, Bro, ja, ist vielleicht brasilianische Liga auf dich.
Brasilianische, aber auch
okay. Ohne Tricks.
Ich wollte gerade sagen, ohne Tricks dann,
Es war einfach nicht schön und die sagen, hey, das war so eine gute Leistung zu 10. Bro, habe ich gesagt, schlechte Leistung. Ich habe mich doch gefreut, was nervst du mich denn? Aber ich kann doch sagen, dass ich es nicht schön fand. Es ist nicht schön. Und vor allem nicht schön, wenn das eine Mannschaft, wenn das beide Mannschaften sind, die 102 und 99
Punkte. Ich habe nur die Highlights gesehen. Deswegen
Schrott, Bruder. Ich bin ehrlich. Schiri hat auch seinen Anteil gehabt.
Ja.
Weißt du, der, mit gegriffen. Der, Digga, direkt, Bruder, er verteilt nach 20 Minuten 8 gelbe Karten gefühlt.
Ja, das sind immer
weißt die du, nervösen so Schema, Bro. Ja. Aber so, das dazu. Deswegen, unterm Strich, wenn du 102 Punkte hast, hast du für mich verdient gewonnen. Das ich hab's ist auch halt mein, hab's auch meinen Gala-Freunden gesagt aus der Mannschaft und so, Jungs, Punkte. Herzlichen Glückwunsch, das Ding ist gelaufen. Ist nichts Neues, ist halt so. Meiner Meinung nach gibt's in der Türkei, sage ich auch nochmal ganz klar, damit die Leute nicht denken, dass ich irgendwie kein echter Fanhead-Fan bin. Ja. Ich bin der festen Meinung, dass seit über 10 Jahren, seit den Manipulationsvorwürfen, die von denen wir freigesprochen wurden, eine ganz, ganz klare Agenda gegen
Fanhead. Ennis, hörst du das?
Es gibt eine ganz, ganz klare Agenda gegen Fanhead. Die Agenda heißt nicht immer, dass man Gala zum Meister macht, weil Gala macht einen verdammt guten Job, um Meister zu werden. Ja, 100%. Es ist verdient,
geile Transfer,
wie sie sich in der Champions League und Co. die letzten Jahre auch hin und wieder präsentiert haben, nicht immer. Und trotzdessen muss man sagen, obwohl Fener einen riesen wirtschaftlichen Schaden gehabt hat, obwohl Fener Spieler damals flöten gegangen sind und wir sind eine Mannschaft, die Leute wie Anelka und Co. wieder in die Renaissance gebracht haben, danach ist er zu Chelsea gegangen und Champions-League-Sieger geworden. Checkst du, wir hatten Alex de Sousa, wir hatten Spieler wie Roberto Carlos, ein Lugano, der zu PSG gewechselt ist, Bruno Alves, Nanis, checkst du? Wir haben diese Spieler verloren und trotzdem holen wir die meisten Punkte für die 5-Jahres-Wertung in der Türkei.
Und
die Leute sind trotzdem undankbar und versuchen die Fener so in den Grund und Boden zu stampfen und das lasse ich dann auch irgendwann nicht.
Also
ich bin schon neutral, ich bin schon echt neutral, Bro.
Es liegt am südländischen Temperament, sag ich mal, das ist ja nicht nur die Türkei, man sieht es auch in Italien oder so.
Es macht dann einfach keinen Spaß.
Genau, es wird immer sehr, sehr krass diskutiert, obwohl es nicht notwendig ist.
Auf Bruder, guck, das ist die Mannschaft, mit der ich aufgewachsen bin, aber ich gucke mir das heute an, ich schwör's dir, es ist mehr Politik als Fußball.
Ja, genau, das ist
für. Und ich meine nicht dieses umgangssprachliche Politik, was man immer, Bruder, du machst
wirklich mehr
Politik. Es ist wirklich Politik, Bruder.
Ich habe diese Saison so viel Ali Kotsch gehört, dass ich weiß, woher er kommt, wer er ist, was los ist und so.
Reicht doch,
also reicht ja. Aber was ich sagen muss ist, was Fener und Gala diese Saison gemacht haben, ich gucke mir jedes Mal die Tabelle an und sage, das ist eine Zweiklassengesellschaft.
Ist auch.
Also der Abstand ist ja nicht normal.
Ach so, und der Fener-Coach ist krank unter Kritik nach der historisch besten Saison.
Ah, das soll ich sagen, das verstehe ich nicht mal.
Ist mein Kartal, die mögen ihn nicht.
Aber warum?
Weißt du, wer er ist? Er ist so der Jupp Heynckes von Fener geworden. Immer wenn ein Trainer gefeuert wurde und die brauchten Interims, kam er, hat geliefert, aber er hat nie den Job langfristig bekommen.
Ja, okay.
Und dieses Mal nach Jorge Jesus, der gefeuert wurde, hat man gesagt, weißt du was, diesmal holen wir unseren Jungen, weil er ist durch und durch Fener so Typ. Wir holen ihn und wir geben ihm eine Chance. Und er beendet die Saison mit einem kranken Kader, ja, aber trotzdem mit 99 Punkten und 3 Punkte hinter Gala, kann mal passieren.
Ja,
weißt du, du hast mal hier im Punkt liegen lassen und die Leute werfen ihm dann genau diese Punkte vor. Und deswegen ist scheißegal, was er geliefert hat und was nicht.
Ja, 100%.
Das ist voll unberechtigt. Aber das war's von den Highlights der Woche.
So.
Möchtest du inmitten eines hektischen Arbeitsalltags und unter ständigem Zeitdruck deinem Körper das Beste bieten, so wie ein Sportler auf dem Spielfeld? Das ist jetzt möglich mit Biogena One, dem Green All-in-One Drink in höchster Qualität und maximaler Transparenz. Dein Schlüssel zu Gesundheit und Vitalität. Wie ein Sportler, der seine Fitness und Leistungsfähigkeit optimieren muss, kannst auch du deinen Körper mit den besten Nährstoffen versorgen. Und das ganz ohne die Herausforderung, täglich 6-8 Kapseln schlucken zu müssen oder Unmengen an Gemüse zu essen. Mit Biogena One sparst du dir diesen mühseligen Aufwand, denn ein praktischer Stick pro Tag ersetzt all diese Kapseln und versorgt dich mit allem, was dein Körper braucht. Diese Wundermischung enthält 99 High-End-Inhaltsstoffe, sorgfältig zusammengestellt von einem erstklassigen Wissenschaftsteam. In jedem praktischen Stick findest du 13 Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin D, 11 Mineralstoffe und Spurenelemente, 49 ausgewählte Pflanzenstoffe und vieles mehr. Und vor allem perfekt dosiert. Alles im reinen Substanzenprinzip für höchste Qualität. Gönne deinem Körper die Nährstoffe, die er verdient und fühle dich jeden Tag energiegeladen und vital. Mit dem Code STEAKANDLOBSTER25 sicherst du dir einmalig 25% auf deine Erstbestellung unter www.biogena-one.com. Biogena One, die ideale Begleitung für deine Wellbeing-Routine. Verpasse nicht die Gelegenheit, die beste Version deiner selbst zu werden. Starte heute deine Reise mit Biogena One, dem Powerdrink für ein Leben im Balance. Wie immer findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes der Sendung.
Gehen rüber zum Spiel. Und im Spiel habe ich was Kleines vorbereitet, okay? Die Ligen sind vorbei. Und ich habe ja gerade schon ein bisschen geteased, so, wer hat eine bessere Saison gespielt? Leverkusen hier, das da, ne? Okay. Kleine Diskussion.
Ich gucke übrigens nicht.
Ja, ja. Und wir fangen an mit einer All-Time-Diskussion. Die drei größten Mannschaften in England sind Arsenal, Liverpool und United. Zwei davon haben Titel gewonnen, einer ist Zweiter geworden. Deswegen kann man das gut vergleichen. Wer hat für dich die bessere Saison gespielt? Arsenal mit dem zweiten Platz, Liverpool mit dem dritten und dem League Cup oder United mit dem achten und dem FA Cup?
Also, als United-Fan sag ich, die Saison war absolut unzufriedenstellend. Ja. Wir hatten ein schönes Ende, wir haben uns versöhnt, ja. Auch als Fans, wir sind einer Meinung.
Ja.
Aber keiner ist mit dem achten Platz zufrieden. 100%. Und vor allem nicht, wenn du weißt, du warst letztes Jahr, hast einen Pokal gewonnen und wurdest Dritter. Du weißt, was eigentlich gehen würde.
Ja, ja, ja.
Und du hast halt die ganze Zeit dieses What if, wenn alle fit wären im Kopf. Deswegen raus. Also da mache ich auch nicht die Fanbrille.
Nein.
Ich muss deswegen ja auch meine wissen, Kredibilität ein bisschen
okay, beweisen. Alles klar, ich wollte fragen.
Kommen wir zu Liverpool.
Ja.
Hinten raus gechoked.
Ja.
Plus Klopp-Abgang verkackt damit. Und ein so ein kleiner Cup. Ist ein Cup.
Okay, krass. Da sind wir ein bisschen unterschiedlich.
Ist ein Cup.
Aber, auch erstmal weiter.
Ja. Aber du hättest auch einen zweiten oder zumindest ein zweites Finale erreichen können, wenn du United da weggehauen hättest.
Ja.
Ne, wo die 4-3 verloren hatten.
Ja. Diallo!
Und Anthony. Nee, aber der Punkt ist einfach der, dass es für dieses Szenario, dass Klopp sagt, er hört auf,
ja,
ist mir das schade. Zu wenig. Du hättest ein bisschen...
Ist auch schade.
Und vor allem, du hattest ja auch Chancen. Ich habe Klopps Rotation gegen Ende der Saison auch kritisiert.
Ich habe es auch nicht verstanden.
Weil Curtis Jones und Co. Digga, statt... egal. Deswegen, also ein zweiter Platz von Arsenal, auch in der Fashion, dass man bis zum letzten Spieltag das in der Hand hatte und eigentlich auch selber das rausgeholt hat, was man rausgeholt hat, dass du dein Soll erfüllt hast mit dem Sieg und so. Fand ich schon geil. Auch die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, ist einfach pervers. Ja. Ich mag es nicht zugeben, aber es ist Fakt.
Also Arsenal ist also Liverpool und Arsenal haben eine bessere insgesamt Saison gespielt als United. Das muss man klarstellen.
Ganz kurz, switchen wir die Position von Liverpool mit Arsenal, dass Arsenal Dritter wird und den Carabao Cup gewinnt, würde ich sagen Arsenal. Warum?
Hey, warum?
Weil die gewinnen nicht viel Trophäen.
Ach so.
Dann würde ich sagen, okay, dann haben sie wenigstens einen dritten Platz und eine Trophäe gehabt und es ist keine Abschiedssaison oder so von dem Trainer, weißt du, oder so einer Legende.
Ja.
Würde ich sagen, okay, dann.
Ach so, okay, dir geht es vor allem so um dieses Klopp-Ding.
Die Storyline einfach.
Ja, okay.
So hättest du einen dritten Platz mit sehr gutem Fußball, deine jungen Spieler entwickelt und einen Cup. Und musst dir nicht von Manchester United-Fans anhören, dass sie mit mehr Trophäen aus der Saison gegangen sind
als ich. Das ist deren einziges Problem. Weißt du? Dieses, warum redet ihr überhaupt? So. Ne? Ja, aber gut, man ärgert sich gerne.
Ja.
So, Bayern 04 Leverkusen hat ja gar keine Niederlage gehabt, ne? Und ich frag dich, die haben ja dann trotzdem zwei Titel geholt. Was findest du am Ende heftiger? Eigentlich ist es easy, aber wenn Real Madrid die Liga und den Champions League holt, mit ein paar Niederlagen hier und da, ne, auch mit keiner riesigen Dominanz. Oder das, was Leverkusen gemacht hat. Ich will eigentlich mit dem Hinblick machen, dass sie vielleicht sogar den Europa League-Titel in deiner Version jetzt gewonnen hätten, mit Liga-Titel und Dings.
Okay, ich check.
Ohne eine Niederlage. Was hättest du heftiger gefunden? Weil beides ist ja.
Also, bemerkenswerter wäre natürlich das Szenario von Leverkusen. Ja. Was aber mehr Gewicht hat, ist einfach die Champions League.
Halt
es geht um Champions.
Ja.
Und du bist erst jetzt ein Champion regional.
Ja.
Das heißt, du bist noch nicht mal international ein Champion. Und deswegen ist dieses internationale Ding von größerer Bedeutung. Gerade wenn das der 15. Champions League-Titel sein kann und das letzte Spiel von Toni Kroos im Real Madrid-Dress, dann ist das schon viel, viel wichtiger, als dass du in der Bundesliga ungeschlagen Meister wurdest. Arsenal wurde ungeschlagen Meister. Und das ist das Einzige, worauf sie berufen
können. Seit 20
aber,
Jahren.
Nein, ich meine das gar nicht disrespectful.
Ich aber.
Junge. Die Leute denken, wir machen uns so über die lustig. Das, was ich sagen möchte, ist, unterm Strich war es halt aber auch nur ein Titel dann.
Ja.
Also diese eine Saison ist ein Titel. Und das ist dann hoffentlich auch für Leverkusen
aufgebaut,
einer von vielen.
Das ist das.
Aber die Champions League gewinnst du eigentlich nur einmal, zweimal in deiner
Außer du bist Real Madrid.
So, genau.
Ja.
Und Real Madrid beweist es Jahr für Jahr. Ja.
Die spanischen Teams sind da schon Barcelona.
Und die Leute werden auch immer sagen, es ist nur die Bundesliga.
Ja, das ist halt das Problem. Ne? Das finde ich manchmal respektlos. Weil
also stell dir vor, Real Madrid würde jetzt sich in die Geschichtsbücher eintragen als spanisches Team ohne Niederlage Meister geworden. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie noch nicht, ne?
Nee, stand nicht dabei, glaube ich.
Dann wäre dieser eine Titel nochmal i-Tüpfelchen zu den anderen ganzen Pokalen in der Vitrine. Ja. Weil Champions League, ob du jetzt 15 oder 16 Mal geholt hast, ja schön und gut, bist eh die beste Mannschaft.
Also auf jeden Fall nicht seit den 90ern.
Ja.
So, und der letzte Vergleich ist ein Invincible-Vergleich. Du kannst dich auf jeden Fall an zwei Invincible-Seasons erinnern. Leverkusen dieses Jahr. Juve 2012, da hatten die ja auch keine Niederlage. Und Arsenal halt 2004. Aus dem Gesichtspunkt des jetzigen Leverkusens, was findest du am heftigsten?
Arsenal.
Ja, in der Premier League halt, ne?
Ja.
Das ist halt das.
Aber auch die Fashion, in der sie es gemacht haben.
Ja, mich stört manchmal nur, dass sie halt so oft unentschieden gespielt haben. Vor allem, ich habe mir jetzt schon öfter mal ein paar Spiele rückblickend angeguckt. Und da wurde eher gehofft, dass man das unentschieden holt, statt zu gewinnen. Gleiches kann man am Ende der Saison über Leverkusen sagen. Ne? Da war ja dann am Ende auch oft, irgendwie müssen wir noch das Tor schießen, damit wir wenigstens noch gewinnen. Wenn man vor allem zum Beispiel das Spiel gegen Roma anguckt, ne? Da wusste ich manchmal nicht, wer will denn hier jetzt überhaupt weiterkommen. Leverkusen, ihr seid weiter und ihr spielt immer noch Angriff. Chillt mal jetzt.
Ja.
Das Ding bei Juve ist aber, eigentlich finde ich das sogar sehr, sehr heftig mit den 20 Gegentoren nur. Aber die waren halt damals das dominanteste Team in Italien.
Ne, nicht unbedingt. 11. Also ja, aber das war ziemlich knapp. Das war
der zweite Titel, ja. Achso, also, ja, 4 Punkte nur.
Vier
ja,
Punkte genau. Abstand zum AC Mailand.
Aber ich sag,
das lag an den 15 Unentschieden, die man hatte, ja. Ne?
Das war auch die erste Saison, in der die Dominanz begann. Danach kamen die neuen Meisterschaften.
Das war noch die Zeit mit Lichtsteiner,
genau.
Basali, Pölo Chiellini, da, Bonucci, ja. Caceres. Ja, kennst du den noch?
Caceres, krass, ja.
Marquisio, ja. Da waren schon geile Spieler dabei. Ja. Offensiv hatte man halt wirklich nur einen alten Del Piero so.
Ja.
Und sonst aber nicht
15 viel. 15 Mal unentschieden.
Sie hatten keinen Spieler in den Top 10 der Torschützenliste, ne?
Boah, das wusste ich gar nicht. Crazy, okay.
Also das Krasse ist halt vielleicht an der Storyline, dass man gesagt hat, 2006 oder so war das, glaube ich, mit dem Zwangsabstieg, komm hoch und danach fangen sie dann, genau, weißt du? Ja, ja.
War schon heftig.
Aber das mit Arsenal, einfach auch aufgrund der Dings, das ging ja damals hin und her mit United und denen, ne? Mit Arsene Wenger und Sir Alex.
Ja.
Ich glaube, das war einfach so Peak Premier League. Ja. Das, was wir 1-2 Jahre mit Liverpool City hatten, das war da, aber mit.
Mit Arsenal und, also 2000, 2001, 2003, 2004, war vor allem sehr.
Das Ding ist einfach, der Legendenstatus von den Trainern war nochmal ein anderer.
Ja.
Weißt du, also Pep jetzt nicht, aber ich glaube, Pep gehört für mich auch in die Riege, aber ein Klopp war da gerade noch so, da hat noch ein bisschen was gefehlt
im Sinne von. Und ja. Links, ja. Du müsst ja verstehen, United hat Arsenal gehasst, einfach nur aus dem Umstand, dass sie in Momenten Meister geworden sind, wo United auch wusste, oder beziehungsweise es so gestört hat, weil Cantona gegangen ist, dann sind die 98 Meister geworden, das hat United so abgefuckt, das hat die jungen Jungs richtig abgefuckt. Und hier halt ähnlich, 2-4 sind, ich weiß gar nicht, wer gegangen ist, Beckham war 2-3 weg, also es sind dann ein paar Leute gegangen. Es kam der Umbruch mit Van Nistelrooy, mit Cristiano Ronaldo kam ein paar junge Leute dazu und dann wird Arsenal wieder Meister. Das hat die halt abgefuckt und zwar in der Fashion auch noch, ne? Ja. Aber ey, es ist einfach heftig, was die da gemacht haben. Ja.
Gut, ich würde sagen, dann jumpen wir ins Hauptthema.
Jo. Champions League.
Genau, das Hauptthema ist ganz klar die Champions League Finalpartie zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Schafft der BVB das Unglaubliche?
Ja. Ja! Ja!
Aber glaubst du nicht?
You gotta believe it.
Nein, aber.
You gotta believe it.
Aber bist du überzeugt?
Ich bin überzeugt in meinem Herzen.
Nein, das ist mehr Glaube.
Ja.
Dein Verstand ist der überzeugt.
Hey, frag meinen Verstand nicht. Was mein Verstand hier sagen würde, würde die Dortmund-Fans brechen. Deswegen lass ich nur mein Herz sprechen.
Das ist, was ich meine. Ja, also, klar.
beide Teams eine überragende Champions-League-Saison gespielt. Ich finde, die Leistung von Real Madrid darf nicht unterschätzt oder überschattet werden von einigen Situationen, wie beispielsweise gegen Bayern München im Rückspiel, wie zum Beispiel potenzielle rote Karten, die hätten vergeben werden müssen gegen RB Leipzig, ja, Vinicius, wo Leipzig meiner Meinung nach das Spiel hätte bestimmen können. Die waren wirklich richtig gut.
So gut.
Und gegen City war auch City die bessere Mannschaft, aber am Ende des Tages, ich bin der Erste, der es sagt, es juckt niemand. Denn, außer die Verlierer.
Ja.
Weil die verlieren, die befassen sich monatelang damit.
Monate? Bruder, Salah spricht immer noch über Real Madrid 2017.
Checkst du?
Das ist 6 Jahre.
Am Ende des Tages, dann gewinn du doch. Ja. Wenn du besser Fußball spielst, was du ja die ganze 80 Minuten machst, dann gewinn doch auch.
Ja.
Dann mach doch das Tor.
Ja.
Aber Real Madrid schafft es. Und Real Madrid schafft es mit einem Cristiano Ronaldo, Benzema und Bale. Sie schaffen es aber auch mit einem verdammten José Lu als Einwechselspieler.
Das ist halt das Ding.
Und das sind die Gene. Das sind die Gene, das ist Title, sobald du DNA.
Trikot anhast, hast du
so
diese DNA in deinem Körper.
Und das ist das Ding. Und auf der anderen Seite eine wirklich Märchenstory eigentlich schon in der letzten Borussia-Saison von Marco Reus und eventuell sogar von Mats Hummels, dass die da in diese Killergruppe überstehen, dass sie dann nach und nach die Gegner zerlegen. Atletico Madrid, Paris Saint-Germain und jetzt vielleicht sogar Real Madrid. Das Geile ist, sie haben halt wirklich bewiesen, dass sie jeden Giganten weghauen können.
Ja, und Real Madrid weiß das. Ich glaube halt, Real Madrid wäre es lieber gewesen, ne? Und so komisch das klingt, PSG zu bekommen. Nein. Guck mal, man muss vorsichtig sein mit dem, was ich jetzt gerade sage. Natürlich ist PSG eine auf dem Papier bessere Mannschaft als der BVB. Ich glaube aber, für den Spielstil, den Real Madrid mir die letzten Champions-League-Spiele gezeigt hat, ne, vor allem wenn man mit dem Hinblick auf das Leipzig-Spiel guckt, dann ist es für die manchmal entspannter, gegen jemanden zu spielen, der aktiv den Ball nimmt und diesen verteilen will. Dortmund wird in dieses Spiel gehen und klar wissen, und die Dortmunder wissen das, wir sind schlechter als ihr.
Das heißt, die werden vielleicht mehr versuchen zu überraschen,
genau,
zu drücken.
Genau.
Aber genau das spielt Real Madrid immer in die Karten.
Das ist das Problem. Dortmund muss trotz diesem Gedanken vorsichtig sein, weil Real Madrid hat immer noch die Fußballer, um 60-65% Ballbesitz zu haben und dich dann mit einem Pressing, was du machst, auszuspielen. Weil Vini Junior und Rodrigo da vorne, die sind nicht schnell. Die sind auch nicht schnell. Die gehen dir mit 3 Schritten so weit weg, dass du da gar nicht mehr hinterherkommst.
Dieses einmal Ball vorlegen.
Einmal weg und dann sind die weg und dann verlierst du dann auf einmal 2-3-0 und dann ist das Ganze schon wieder
mal
vorbei.
Ich gebe dir vollkommen recht, ich sehe das ähnlich. Ich denke, BVB muss das, also sie müssen einfach über ihre nicht fußballerischen, sondern über ihre physischen Grenzen hinauswachsen. Genau. Es geht nur um Kampf. Das, was Karim Adeyemi gegen PSG gemacht hat, dass er 30 Meter Sprints nach hinten macht,
alle 11 machen,
um ein Dembélé oder ein Hakimi da wegzugrätschen und sonst was, das müssen sie über 90 Minuten im Kollektiv machen. Das heißt aber auch, dass wenn da in der 60. Minute müde Beine sind, dass ich von mir aus sage, ich weiß, es ist ein Champions-League-Finale, aber es ist im Interesse des Teams, dass ich sage, Jungs, ich bin tot, und dass Terzic das auch schnell sieht und reagiert und da neue frische Beine reinwirft. Sowas ist sehr, sehr wichtig, weil Dortmund muss das machen, was Atalanta gegen Leverkusen gemacht hat. Früh pressen, sehr Präsenz zeigen, eklig sein, physisch sein, Gegner auch mal so schubsen, nachdem der Ball schon weg ist. Einfach wirklich wie Atletico unter Simeone, wie, keine Ahnung, Real Madrid ist eigentlich in den Spielen gegen City gemacht hat.
Ja, wie Chelsea es in der Champions-League-Saison gemacht hat.
So,
also schön eklig,
genau,
schön nerven.
Genau,
schön,
und ich bin der Meinung, ich gehe da vollkommen mit, wenn du sagst, der BVB darf aber nicht offensiv so spielen wie Chelsea gegen Bayern damals im Finale, dass die versuchen auf Last Minute einen Konter. Real wird dich zerlegen, wenn du ihnen zu viel Raum gibst. Mhm. Und vor allem glaube ich auch, auf der einen Seite wird der BVB beflügelt sein und so dieses Übermotivierte, was vollkommen richtig ist. Ich sag nicht übermotiviert im Negativen. Ja. Ich finde das gut in so einem Spiel, weil so kannst du über deine Grenzen wachsen. Ja. Aber auf der anderen Seite kommt ein königliches Real Madrid im letzten Spiel von Toni Kroos.
Die sind komplett.
Und die werden damit richtig viel Stolz spielen. Ja. Sobald eine Sache nicht läuft, wird einer von diesen Giganten wie ein Toni Kroos,
ein Rüdiger, ein Cavarral und wie sie alle heißen, ein Modric, wer auch immer, die werden sagen, ey Jungs, habt ihr keinen Stolz?
Nee.
Oder Jungs, straft euch mal.
Ja.
Und genau das wird so, du musst nicht mal viel sagen, jeder wird checken, Digga, warte mal, was passiert hier gerade, zack, und da wird eine Antwort kommen. Das heißt, Dortmund muss am besten früh ein Tor machen und die ganze Zeit auch mit Risiko Gegenpressing spielen.
Ja.
Weil ich glaube nicht, dass sie hinten reinlassen, hinten reinstecken.
Vor allem am Anfang musst du ein Zeichen setzen, dass Real Madrid weiß, ey, das wird hier nicht so eine lockere Angelegenheit, wie wir erwartet hätten.
Ja, kommen wir zu den Expected Lineups.
Ja.
Okay, wie könnten die Teams
eigentlich ganz einfach
aufstellen? Also, Dortmund,
Kobel,
Ian Madsen, Hummels, Schlotterbeck und Rios.
Das ist fix. Da wird doch nichts geändert.
Und ich finde alle gut.
Ja. Rios, und ich mag ihn so sehr.
Er ist so krank,
ja,
oder?
Ja, das ist so, ja, so ein Energiepolz. Ich feier das total.
Doppel-6. Emre Can als Kapitän.
Ja.
Und Sabitzer.
Ja, auch fix.
Fix. Dreier, offensives Mittelfeld und außen. Da bin ich
jetzt ein bisschen gespannt.
Adeyemi links.
Ja.
Zentrum Julian Brandt.
Ja.
Und rechts ein Jadon Sancho. Genau. Kein Marco Reus.
Da, jetzt ist meine Frage, einzige Frage habe ich mit Adeyemi, wo ich sage, der hat eigentlich so geil gespielt. Aber er ist immer für mich der, wo die dann überlegen, okay, da mache ich den Wechsel. Falls Terzic sich taktisch was anderes überlegt hat. Vielleicht mit noch einem Spieler fürs Mittelfeld. Sagen wir dann, setzt er da, lass mich überlegen. Jetzt richtig dumm Özcan noch mit rein. Mir fällt gerade keiner mehr ein.
Ja.
Dass Sabitzer diese rechte Außenüberrolle übernimmt, aber eigentlich im Mittelfeld noch.
Also du hättest, glaube ich, Durinville ist nicht fit. Ja. Du hättest aber ein Beino Gittens
noch, ja. Aber das ist zu früh.
Das ist zu früh, also ja. Kannst du nicht in Champions-League-Finale mit ihm gehen. Genau. Du hast einen Moukoko, der keine Rolle spielt, ein Donny Malen könnte potenziell spielen,
ja, aber ist
und
halt
Marco Reus.
Ja. Malen ist dann halt ähnlich wie Adeyemi, dann kannst du auch mit jemandem spielen, der die letzten Wochen gezeigt hat, dass er es
so
gut gemacht
hat. Deswegen, ich glaube auch so, dieser Speed-Faktor ist einfach dann eine Komponente, die dir
Boost
gibt, weil du hast mit Julian Brandt einen kompletten Allrounder meiner Meinung nach, der kann alles, kann nicht alles perfekt, aber er kann alles. Ein übertriebenen Dribbler in Form von Jadon Sancho und ein Tempopaket von Adeyemi und vorne natürlich
Füllkrug.
Sebastian Haller wird es wahrscheinlich nicht
schaffen. Ihr müsst euch mal, lasst euch mal was aus der Zunge zergehen. Füllkrug vor 8 Jahren war bei Leverkusen, bei Bremen oder bei Hannover in der zweiten Liga oder sowas. Der hat sich, ne? Mir kann jeder erzählen, was der will. Füllkrug ist der klassische deutsche Stürmer, der eigentlich, ne? Laut der Tradition irgendwann bei Darmstadt oder so gespielt hätte, seine Karriere ausklingen lassen hätte ab 34. Der spielt einfach im Champions League-Finale und das verdient,
oder
weil er so einen guten Fußball spielt.
Und auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Ex-Hannover-Stürmer.
Roselu, genau das gleiche.
Bruder, crazy.
Keiner von den beiden hätte sich gedacht, 2024 spielt Champions League-Finale. Kann mir keiner erzählen.
Weißt du, was auch eine sehr, sehr geile Storyline ist? Jude Bellingham verlässt am Anfang der Saison den BVB und spielt mit seiner Mannschaft im Champions-League-Finale gegen seinen Ex-Club.
Der würde Dortmund, glaube ich, alles
wie
gönnen.
Wie geil ist Tag das, nicht. Digga?
Ja.
Ey, Digga, ich finde das so pervers.
Weißt du, warum er mich aber stört? Eine Sache, die fällt mir gerade spontan ein, ne? Das ist jetzt abseits vom Fußball. Der Mann war 4 Jahre in Deutschland, ne? Der kann kein Wort Deutsch.
Ja, ja.
Er ist nicht mal 1 Jahr in Spanien gewesen und ich höre ihn schon Kepasa und Dings sprechen.
Bruder.
Ich denke mir, Junge.
Ja, ja, ich check. Bruder, hast du Ailton mal Deutsch sprechen?
Ja, auch. Bruder.
Se Roberto mal letztes Interview bei der Infinity League, Bruder. Ich denke mir, Bruder, wo hast du gelebt? Wo warst du, Digga? Das ist schon crazy, Bruder. Aber das Ding ist, er ist halt Engländer.
Ja, ja.
Er spricht halt Englisch. Aber so Leute, die aus Brasilien kommen, Bro, du kannst auch kein Englisch, du lernst ein bisschen Deutsch.
Das. Und dann wird's halt so richtig witziges, gebrochenes Deutsch. Aber die kriegen es hin so ein bisschen,
ja, ja.
Ne?
Ja, ja. Aber ja, Real Madrid geht höchstwahrscheinlich mit Thibaut Courtois in die Partie, wo ich sage,
finde ich nicht cool.
Finde ich auch nicht cool. Nee. Ich finde, Lunin dieses Jahr performance-technisch ist ein Top-10-Torwart auf der Welt. Wenn ihr Top 5 aufgrund der Leistungen und der Erfolge argumentieren wollt, lass machen. Können wir reden. Ich finde, der war ein Fels in der Brandung. Das einzige Negative, was mir einfällt, ist dieser Freischuss von Bernardo Silva im Hinspiel nach 2 Minuten, einer Minute.
Der
kam halt überraschend, was wir zu machen, aufgeprallt, so sah nicht gut aus, aber dafür hatte er so viele Chancen.
Ich glaube, aber es gibt eine Hierarchie Und Lunin kannte die schon vor der Verletzung und deswegen ist er bestimmt noch nicht sauer, aber wäre cool gewesen.
Wäre ihm schon gegönnt. Ja. Links haben wir Fernand Mendy, Rüdiger und...
Das ist jetzt die Frage.
Ich würde mit Nacho gehen.
Ich auch.
Weil ich einfach weiß, was ich von Nacho bekomme. Eder Militao, gerade im vorletzten Spiel gegen Villarreal, wurde regelrecht von Sörloth aufgefressen. Ne. Jede Aktion sah schlecht aus.
Auch der Zehner hinter Sörloth, ich habe gerade seinen Namen vergessen, kenne ihn auch nicht. Das sah nicht schön aus. Man hat gemerkt, Real ist auf Sparflamme, aber vor allem du darfst nicht auf Sparflamme sein. Du kommst gerade aus
der Verletzung. Aber was für Sparflamme? Du hast selber 4 Tore gemacht, also du hast schon gezeigt, dass du Bock auf Fußball hast, so, weißt du? Also es ist nicht so, als ob man gesagt hat, wir sind eh Meister und fertig. Und 4 Dinger willst du dir trotzdem nicht einschenken.
Das ist halt
defensiv. Bloß ein Pfostentreffer. Ja. Alle von einem Spieler.
Aber Sörloth hat auch an dem Tag, keine Ahnung, was der...
Und er wurde trotzdem nicht Torschütze. Ja, Dorfbeck hat ihn überholt. Genau. Also hier auf der Seite, keine Ahnung, wie trustable sie ist, aber hier wird Eder Militao vermutet. Ich würde absolut mit Nacho gehen.
5-mal Champions-League-Sieger.
Ja. rechts, achso, ist ja auch sein Abschied.
Ja, ist nur sein Abschied. Letztes Spiel.
Krass. Rechts natürlich Carvajal. Im Mittelfeld, Dreier-Mittelfeld, haben wir kein Tchouaméni. Der wird es nicht schaffen, Stand jetzt.
Er könnte es schaffen. Ich habe ein paar Real-Fans haben sich aufgeregt, habe ich in den Kommentaren gesehen, weil er sich fit halten will für die EM und deswegen das Champions-League-Finale ausfallen lässt.
Das habe ich auch gelesen. Da stand... Er wird das CL-Finale nicht schaffen. Er wird sich für die EM vorbereiten.
Genau.
So.
Ich find's okay.
Ja, aber was willst du auch machen? Also, das Ding ist, die Leute müssen halt differenzieren. Fit heißt, dass er spielen kann, aber nicht in Bestform. Ja, und hier geht halt keine 70%. Das geht nicht.
Genau.
Das heißt, Camavinga höchstwahrscheinlich auf der 6, umgeben von Feder Valverde und Toni Kroos. Davor, weil ich rechne mit einem 4-3-1-2.
Genau.
Jude Bellingham, so auf dieser Schattenstürmer-Position im Halbraum.
Falsche 9 da.
Genau, und Rodrigo und Vinicius Junior.
Die geben mir halt Liverpool, also Real spielt das, was Liverpool immer mit Firmino, Mané und Salah gespielt
hat, so ein bisschen. Ja.
Weil du hast diese falsche 9, die halt richtig gut technisch, natürlich hat Bellingham uns alle überrascht mit seinen plus 20 Toren.
Ja, aber, so 19 allein in der Liga.
Genau,
ne?
Aber die das passt halt perfekt in dieses Spielsystem rein. Ich glaube aber, dass das halt Dortmund schon gut tut, dass das Spiel Mittelfeld basiert sein wird. Es wird nicht sehr doll auf die Flügel.
Ja.
Weil ich mache mir da mehr Sorgen als durch die Mitte. Ich habe das Gefühl, ein Hummels, dem gefällt das schon so am besten, dass da, vor allem, weil er weiß, er hat nicht mehr das Tempo, er sagt das auch immer wieder, wenn einer von denen mir vorbeirennt, dann ist vorbei.
Ja, bei mir ist halt die Frage im Kopf, wie sehr hast du Bock, als Dortmund, als Terzic, Risiko zu spielen? Weil du weißt, du wirst Real Madrid höchstwahrscheinlich nur knacken, wenn Schlotti wie im Hinspiel gegen Paris wieder einen Traumpass auf Lücke spielt, aber ich glaube nicht, dass Real sowas zulässt. Das heißt, du wirst sie in der Regel eigentlich nur knacken, wenn deine Außenverteidiger mitmachen. Gerade ein Ian Madsen. Du weißt aber auch, dass dann verdammter Rodrigo oder Vinicius auf der Position im Halbraum dann darauf geiert, einen Ball in den Lauf zu bekommen. Mhm. Und das ist genau Real Madrids Umschaltspiel, was so gefährlich ist. Und trustest du dann 1-gegen-1 Schlotterbeck gegen Rodrigo?
Nein.
Weißt du, aber ja, aber wenn du ihm nicht trustest, dann kannst du auch offensiv weniger erwarten, wenn Ian Madsen nicht mitläuft. Oder wenn Ian Madsen mitläuft, was macht ein Emre Can? Ja, lässt er sich dann zurückfallen, aber hat er das Tempo? Das heißt, das Positionsspiel muss perfekt sein. Also so viele verschiedene Sachen. Das Einzige, wo ich sage, also für mich sowieso Real Madrid Favorit, aber das, wo ich sage, boah, okay, aus diesem Grund ist mein Gewissen rein damit, ist einfach die Bank. Weil wir haben noch nicht über zusätzliche Archetypes geredet, die du einwechseln kannst. Wie ein Joselu. Wenn du vorne einen Typen brauchst, der die Bälle festmacht, ablegt, schießt, köpft und so weiter. Wir haben über Nacho, Eder Militao das Ding geredet. Theoretisch kannst du die einwechseln. Wir haben im Mittelfeld auch trotz der Verletzung von Tchouaméni haben wir einen Brahim Diaz, einen Luka Modric und vielleicht sogar einen Arda Güler, wo Ancelotti gesagt hat, ich vertraue auf ihn, ich zähle auf ihn. So, weißt du, in Bezug darauf. Kein Plan, ob er spielt, aber muss er auch nicht. Nee. Wäre schön, muss er aber nicht. Das Ding ist einfach, Digga, selbst wenn ein Torwart aus... Nein, Spaß. Das Ding ist einfach auch ein Lucas Vazquez und so weiter und so fort. Die Liste ist einfach länger als beim BVB, wo wir gesagt haben, ein Malen, ein Süle vielleicht, ja. Ein, ja, Mukoko, Bino Gittens und Özcan.
Ja,
also es sind nicht dieselben Namen. Aber ja, das zu den Aufstellungen und potenzielle X-Faktoren sind dann einfach für mich ein Toni Kroos. Ich möchte nur meine Augen auf ihm haben. Ich bin ehrlich, ich will nur ihn angucken eigentlich. Ich denke aber auch, dass er und vielleicht Vinicius die X-Faktoren sein werden. Ich erwarte einen sehr motivierten Jude Bellingham. Aber er hat mir die letzten 4 bis 6 Champions League Partien echt zu wenig gezeigt.
Ich glaube, diese Krankheit, die er hatte, die hat ihm schon ein bisschen zugesetzt. Also ich habe irgendwie das Gefühl,
oder nur ein Magen-Darm, Digga.
Ja, keine Ahnung, vielleicht hat sich das echt gezogen.
Denkt, er hat Bandwürmer oder so.
Ich check nicht. Das ist ja wirklich so, du hast das Gefühl, der Mann ist müde geworden. Vielleicht
ja, ist aber auch eine lange Saison. Ja. Er ist halt auch erst 20. Ja, oder genau. So, ne? Also kann ja sein. Ich erwarte einfach, dass er motiviert gegen Dortmund spielt. Aber ich erwarte auch, dass er nicht rumbitcht.
Ja,
Bruder, er heult mir zu viel. Ich möchte, dass er Spaß hat, gegen seinen Ex-Verein im Finale zu spielen.
Weißt du, wer
und dass er so ein bisschen diese Aura von diesen Zidans und Maldinis und Puyols hat, die so auch mal so lachen können.
Er ist für mich manchmal, wobei Doncic lacht schon oft im Spiel, aber die beiden haben so ein krankes Talent, aber die beiden haben manchmal auch, die sind dann auch einfach wütend. Die sind dann einfach das Spiel wütend, Digga.
Ja.
Die sind beide einfach immer das Spiel wütend.
Das sagst du, X-Faktoren bei Borussia.
Bei Borussia Dortmund denke ich, ganz, 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 ganz wichtig sind die beiden im Mittelfeld. Also alle drei. Die Kombination aus Julian Brandt,
Sabitzer und Can.
Wenn die unter Kontrolle bekommen, was von Kamavinga, Kroos und hier Valverde, gut, ziehe ich ein bisschen raus, der ist ja überall, aber vor allem von Kamavinga und Kroos kommt, dann glaube ich, dann hast du schon mal was denen weggenommen. Weil ich glaube, das ist halt der Kreativposten.
So habe ich das gar nicht gesehen. Tatsächlich, als du Mittelfeld gesagt hast, habe ich so kurz nachgedacht. Mein Fokus wäre mehr auf einem Ian Maatsen und einem Hummels. Ne, weil ich denke, das Spiel musst du defensiv erstmal den Ton angehen.
Kannst natürlich.
Aber jetzt, wo du es sagst.
Aber ich habe das Gefühl,
Mitte. Irgendeiner muss ja pressen können.
Genau.
Damit die nicht die ganze Zeit irgendwie machen, was du möchtest. Und da kommt ein Brand nicht in Frage und ein Can ist zu langsam. Und da ist Sabitzer vielleicht sogar der Guy, der einfach machen muss. Er muss keine Assists machen, er muss keine Bälle krank verteilen, er muss einfach nur diese Dreiecke stellen. Ja.
Weißt du, wer mir da, also deswegen sage ich, das ist sehr wichtig, weil ein guter perfektes Beispiel dafür, was Sabitzer sein muss, ist, es hat mal 2006 oder 2007, oder war das da, hat Manchester United mal gegen AC Milan gespielt. Und bei AC Milan hat ein gewisser,
unser koreanischer Bruder,
Pölo gespielt.
Ach so.
War das gegen Pölo? Oder war das, mit Ji-Sung Park, genau. Und Alex Ferguson, oder war das?
Ji-Sung Park hatte mit Messi Dings
das in der Tasche. Das war gegen Messi, genau. Und
was heißt in der Tasche?
Das war 2008, genau, wo wir gegen Chelsea gewonnen haben. Da hat Alex Ferguson gesagt, guck mal, hör mal zu. Wenn er auf Toilette geht, gehst du mit. Ich weiß, das ist nicht der neue Fußballstil und so, aber wenn er auf Toilette geht, gehst du mit. Wenn er seine Familie besucht, besuchst du sie auch mit. Du machst das, was er macht.
Bruder, aber das ist doch genau das, warum jeder Fußballfan
und das Toni Kroos
aktuell Menschen.
Muss man natürlich kurz machen.
Toni Rüdiger liebt.
Ja.
Bruder, er klebt an dir.
Und das ist ja das Witzige. Er scheißt manchmal auf das, was den Fußball heutzutage ausmacht. Er scheißt manchmal auf das, was den Fußball heutzutage ausmacht. Ganz interessant für euch, Big hat gerade einen Krampf. Aber ihm ist einfach wichtig, dass seine Aufgabe zu 100% erfüllt wird. Und deswegen denke ich, Sabitzer und Kroos, dieses Duell wird auf jeden Fall unnormal wichtig werden. Ich denke, Hummels natürlich auch, wie du gerade gesagt hast. Aber das ist so klar für mich. Hummels muss gut spielen. Maatsen muss gut spielen. Das ist so witzig gerade. Ne? Der steht einfach vor mir. Mit einem Krampf. Aber ich unterhalte euch weiter. So, mein Tipp für das Finale. Danach kann Biki den nehmen, wenn das sich das leicht gelöst hat. Mein Tipp für das Finale ist ganz einfach. Mein Verstand hat sich jetzt gemeldet. Mein Herz sagt 2-1 Dortmund. aber mein Verstand sagt...
Junge, gib mir keine Halbantworten, Digga.
Mein Verstand sagt, und damit gehe ich dann jetzt auch, ein einfaches 2-0 für
Real. Das ist auch dein Tipp. Du kannst nicht im Nachhinein sagen, ja,
ja, ich hab gesagt, ist mein Tipp. Real Madrid 2-0.
Okay. Ja, weil, Digga, ist am Ende, du hast beides gesagt.
Ja, ja, nee.
Das vielleicht in der NBA-Season, aber nicht hier bei uns. Die bessere Ausgangssituation hat Real Madrid einfach. Es ist, wie es ist. Ich wünsche mir vom Herzen, dass Dortmund gewinnt. Ich würde es Fußball-Deutschland gönnen, ich würde es Marco Reus gönnen, ich würde es Hummels gönnen, aber ich würde es auch einem Toni Kroos gönnen.
Ja.
Und ich würde auch wollen, dass ein Arda vielleicht 10 Minuten spielt. Ich schwöre, ist mir scheißegal. Ey. Und, ja,
ich glaube, er spielt Brahim Diaz.
Ja, ja, safe. Ja. Brahim muss sowieso in der Halbzeit oder nach 60 Minuten kommen. Ich sag 10 Minuten, 15 Minuten, was auch immer. Ich bin Fanboy, aber diesmal hat jeder Fener und türkische Fußballfan auch einen Grund, ein Fanboy zu sein, weil ich glaube, es ist indiskutabel, wie talentiert der Junge ist und das ist bei jedem auf der Welt angekommen. So, aber Spielverlauf entscheidet halt über Einwechslung, ne?
Ja.
Ja, das dazu. Ich hoffe, mein Krampf kommt nicht wieder, Bruder, sonst ist Schicht im Schacht.
Dann ist vorbei.
Das war's dazu. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr darüber denkt. Natürlich. Wir können im Podcast nicht immer alles politisch korrekt sagen. Wir können nicht immer alles bis zum Ende ausdiskutieren. Deswegen ist die ein oder andere Aussage vielleicht ein bisschen, ja, provokant.
Ist mir auch egal, so, was ihr denkt.
Whatever.
So, was soll ich machen? Wenn ihr sauer auf mich seid, seid ihr sauer.
Rommel ist nicht da, aber dafür seine Gerüchteküche. Und zwar gibt es Gerüchte über einen gewissen Dembélé.
Ja, genau. Das habe ich gerade dazu geschrieben. Ich habe letztens gelesen, dadurch, dass Mbappé weggeht, der liebe Luis Enrique ist sehr, sehr abgefuckt von Dembélé wegen einer außerordentlichen Feier, die Dembélé und Mbappé gemacht haben. Mbappé ist schon weg, aber Dembélé, genau das gleiche, warum ja, hast
Bro,
du
dich dazu Digga, geschickt? Dann soll er echt Fußball aufhören.
Wer Enrique oder?
Dembélé, Bruder, Dembélé. Reicht doch irgendwann.
Reicht doch, wenn jeder auf dich sauer ist, reicht doch irgendwann.
Reicht
bin
doch.
Ich auch Barcelona, oder Dortmund.
Oder ich schwöre, du gehst so zu West Ham, Aston Villa, genau, wo du geliebt wirst, weil West Ham, die verkaufen Kudus, holen sich Dembélé, weil ich er weg muss. Ja. Ja, super, ist so perfekt. Okay. Aber Digga, bei Top-Vereinen mit so einer Einstellung kannst du
dann... Das ist halt das Problem.
Reicht.
Und, ganz schnell, das habe ich nicht dazu geschrieben, Ethan Mbappé.
Ach so, ja.
Angeblich ist er auf der Verkaufsliste, Lille ist interessiert. Und angeblich macht das PSG, weil Mbappé nicht mehr da ist. Ich kann, also ey, Menschen sind Menschen sind nachtragend. Und warum sollte Paris nicht nachtragend sein? Ja,
aber Bruder, sei nicht kindisch.
Ja, Bruder, es gibt genug Beispiele von Politikern, von reichen Menschen, die einfach kindisches Verhalten gemacht haben.
Aber das ist so, da ist schon dieses lustig. Yeah. Aber das ist nicht mehr dieses so, ja okay, ist kindisch, aber ist okay, sondern das ist schon... Was, wenn er ein guter Kicker ist?
Ja, Alter, genau, aber sie verkaufen einfach, die haben keinen Bock
auf ihn. Aber ja, ja, wir haben hier Rafael Leao zu Al-Hilal. Wenn das passiert Digga, nicht. Dann...
Passiert nicht.
Bitte nicht. Wir haben schon echt gute Talente ziehen lassen nach Arabien.
Mach das in 5-6 Jahren, ich bin voll bei dir.
Nein, mach das auch nicht in 5-6 Jahren.
Oder mach mit 30, 33.
Ich bin auch ehrlich, Leao hat seinen Hype verpennt, Digga. Er muss dieses Jahr wechseln. Wenn
aber
AC Milan
ist doch gut, oder nicht?
Nein, ja. Bruder, was? Ja.
Ist doch okay, ist doch ein guter Verein.
Bro, das ist so, als wenn du jetzt sagst, United ist gut, der Verein ist geil, aber wir spielen keinen guten Fußball.
Ja, aber dann würde ich ja, dann heißt ja so, als ob ich sage, in 6 Jahren, wenn wir immer noch nicht gut spielen, soll Kobe Mainoo gehen.
Ja, und du sagst, Leao soll noch 6 Jahre bleiben, oder was?
Nein, aber...
Ach oder so, Leao ist ein Spieler, ist der jetzt 24, muss jetzt den nächsten Schritt 25. machen.
Ja, okay, ja.
Geh zu Barca,
aber nächster Schritt ist 5 Vereine, Max. Bayern, Barca, Real, City.
Bruder, nein, ich check das, ja, aber nächster Schritt könnte auch sein, einfach ein Sandro Tonali nach Newcastle zu folgen. Checkst du, was ich meine? Da hast du eine Zange von Anthony Gordon und ihm, du hast einen Guimarães, der vielleicht bleibt, du hast vorne einen Isak, dann hast du vielleicht, du hast ein definitiv besseres Team als bei Milan. Oder Tottenham oder so, je nachdem. Also
definitiv,
das sind für mich nächste Schritte.
Aber ja, weil Tonali zu folgen, macht nur nicht die gleiche Scheiße, aber trotzdem,
Na, aber das dazu. Es gibt aber auch noch einen anderen Flügelspieler, der im Gespräch ist, und zwar das bei den Bayern.
Wow.
Es ist Jack Grealish.
Wow.
Jack Grealish von Manchester City, der zuletzt irgendwie wieder aus der Rotation gefallen ist. Ich check das eh nicht.
Wow.
Doku spielt geisteskrank, ja. Auf einmal spielt er keine Rolle, Grealish ja. zieht komplett durch und am Ende im Endspurt nimmt er ja, Grealish komplett wieder raus ja. und Doku spielt. Richtig random.
Pep ist manchmal, er ist der randomste Coach manchmal, was sowas angeht.
Ja. Aber ja. Also guck, Grealish an sich zum FCB, gar kein Problem. Die Frage ist halt, dieses Gerücht gab es schon, bevor Vincent Kompany im Gespräch war oder fix ja. war. Wo ich mir die Frage stelle, Digga, einfach, warum wird über Spieler spekuliert, obwohl der Trainer nicht mal angekommen ist, Digga, ja. so weißt du?
Aber wer weiß, vielleicht auch Medien, ne, natürlich, aber Grealish zum FC Bayern passt für mich eigentlich perfekt, sogar jetzt in der jetzigen Situation, wo ich sage, okay, ich würde mich nicht wundern, wenn Man City sagt, komm, alles klar.
Oh, ey, guck, ich bin ehrlich, ich fühl's nicht so. Also, theoretisch, ja, Ballbesitzspieler, übertriebenes Dribbling, auch sein Engagement, seine Defensivrate ja. ist underrated. Ein Leader, der damals auch Kapitän war vor seinem Wechsel zu City. Aber, Digga, du verlierst auf der linken Außenbahn durch den Abgang von Alphonso Davies, der ja bevorsteht, extrem viel Tempo. Grealish noch weniger Tempo. Und ich find's auch nicht gut, dass man so auf Krampf jetzt versucht, eine englische Achse irgendwie zu bilden. Ja, ganz deswegen ehrlich, der wird auch viel Gehalt fordern, der wird nicht günstig sein, da gibt's sicherlich einige bessere Alternativen.
Du wirst mindestens 80 Millionen hinlegen.
Nein. Ich rechne zwischen 55, 60 Millionen oder so.
60 Millionen, sagst du?
Ja, nicht.
Also, ich glaube plus 70 Millionen.
Nein, also dann sowieso nicht.
Ja, okay, aber gut.
Aber würdest du mehr als...
Nein, ich würde ja nicht, aber...
Nein, also, Digga, wenn du schaust, welche Spieler letztes Jahr so auf Flüge für 50, 60 gegangen sind, dann sollte er sich da auch maximal erinnern. Ja. Hummels, der ja eventuell bleibt oder eventuell geht, das steht noch im Raum. Ich hoffe, er kriegt noch einen Einjahresvertrag und beendet danach die Karriere.
Bro, wenn
oder
die beiden Vereine da stehen, sag ich, geh.
Aber Milan und Juve sagen,
ach, Italien, ein Jahr. In Italia, gutes Wetter, chillen, anderes Land, was Neues kennenlernen. Why not? Bin ich ehrlich.
Beides auch kranke Städte, ne?
Ja, also 100%. Milan, ich war mal in Mailand, nichts gegen meine Mailänder Bros da, aber Janne, da, wir haben in einer Hood gelebt, ne? Das meinte ich vorhin hier mit Mieke drüber geredet. Ich wohne hier auch in einem Brennpunkt. Aber das, was ich in Milan gesehen habe, ne?
Das
ist Brennpunkt.
Brennpunkt,
Digga.
Das hatte ich in Barcelona erlebt.
Ja, da
gibt's
das auch, ne?
Krank,
ja,
Mann.
Ja. Das ist Brennpunkt.
Ja, also für mich wäre Hummels. Die Storyline bei Dortmund wäre geiler. Ich finde auch die Sinnhaftigkeit hinter einem Hummels-Transfer aus Sicht der italienischen Vereine finde ich aber nicht klar.
Ja, der Sinn nicht.
Warum holt sie jetzt 35, 36 yeah. in Innenverteidiger?
Aber aus Hummels Sicht finde ich cool.
Also guck, das Einzige ist halt Juve. Es gibt Abgangsgerüchte in Bezug auf Bremer. Und ja, du musst die Lücke schnelle Welle füllen. Dann hast du einen Plug-and-Play-Player. Gib ihn. Okay, ja. Aber... Nach einem Jahr brauchst du wieder einen neuen. Ja. Und hast vor 2-3 Jahren hast du noch einen Demiral und einen De Ligt und hast beide verscherbelt.
Ja.
Und jetzt stopfst du das mit einem 36-Jährigen.
Ja.
Checkst du, was ich meine? Also ist dann einfach, weiß ich nicht. Hartl.
Da gibt's den, ein witziges
Ding. Shootingstar vom FC St. Pauli, der bereits zum dritten Mal in die Bundesliga aufgestiegen ist, den zieht es höchstwahrscheinlich ins Ausland. Und da gibt's einige Interessenten, unter anderem auch aus Saudi-Arabien, was aber wahrscheinlich kategorisch ausgeschlossen wird. Aber ein Gerücht gibt es Richtung Trabzonspor.
Ich finde es interessant für ihn. Vor allem, wenn es sich finanziell auf jeden Fall lohnt, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Weil ich finde, bei sowas sollte man sich bei Hartl auch denken, ist cool, wenn ich in die Bundesliga gehe als 25-, 26-Jähriger. Ich muss aber meine Chancen auch irgendwie abwägen. Ich spiele auf einer Position, auf der es riesige Konkurrenz gibt in der ganzen Bundesliga. Ja. Wenn es nicht passt, dann stehe ich da und habe ein lukrativeres Angebot abgelehnt. Natürlich, es muss schon wirklich viel besser sein, ne? Deswegen sage ich das. Aber ich habe das jetzt mal ein bisschen aus der finanziellen Situation angeschaut.
Also du spielst höchstwahrscheinlich nächstes Jahr mit Trabzonspor in der Europa League.
Europa League so?
Ich glaube Europa League.
Ah, okay.
Müsste sein. Als Dritter qualifizieren sie sich, glaube also, ich, dafür. Da, und also Trabzon. Erstens eine riesige Stadt, ja, aber Mann, eine noch größere Fangemeinde, Bro, die geht über die Region hinaus und da wirst du halt wirklich checken, dass du wie ein König lebst. Ja. Also diese Atmosphäre im Stadion, die Fans, wie sie dich lieben und so weiter und so fort. Vorausgesetzt, du kannst den Fußball in der Türkei spielen, weil das ist ein ganz anderer Spielstil. Ja. Also da geht's nicht um dieses, was du bei Pauli gespielt hast. Da wirst du auch nicht Tag ein, Tag aus so dominant spielen wie mit St. Pauli in der zweiten. Noch die dazu Kritik die Sprachbarriere. Auch die Kultur ist in Trabzon anders, als wenn du zum Beispiel in Istanbul oder in Izmir leben würdest. Weißt du?
Ich habe einen guten Freund, der aus Trabzon kommt, der hat auch gesagt, Bro, als Fußballer muss dir klar sein, Trabzon ist nochmal was ganz anderes, genau, als die Türkei so.
Das ist ehrlich gesagt. aber ja, vielleicht will er einfach den Schritt machen, why not? Ja. Genau. Wir haben Alexander Isak zu Arsenal.
Interessant, finde ich interessant.
Ich fände es nicht gut, weil ich denke, mit Newcastle kannst du ja was aufbauen bei Arsenal. Ich will nicht, dass sie einen Top-Stürmer haben.
Das ist es
halt. Und ich bin seit 3 Jahren, ich bin riesen Isak-Fan. Ja. Ich sag's immer wieder.
Aber würde der da hinkommen,
das wird teuer.
Das wird teuer, aber das wird passen.
Ja, es wird passen.
Ja.
Aber es wird verdammt
teuer. Ja, es wird verdammt teuer.
Also es wird dieses, Bruder, 130 Millionen teuer.
Oh, 130 sagst du sogar?
Warum sollen die ihm zum direkten Konkurrenten?
Ich weiß nicht, wie lange Vertrag er noch hat und so. Deswegen.
Der hat noch lange.
Okay.
Digga, ich check mal ganz kurz seinen Marktwert. Ja. Vielleicht kannst du ja weitermachen.
Ja, also, weil ich finde Isak an sich, also sowieso geiler Kicker. Arsenal braucht einen Stürmer. Das ist halt perfekt. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich bin der Meinung, Arsenal muss sich entscheiden für Ollie Watkins, Alexander Isak.
Benjamin Sesko im Gespräch.
Ja, weil da weiß ich nicht.
Ivan Toney.
Ivan Toney, genau, der Name fehlte mir gerade. Ja.
Osimhen. Ich sag sogar, nimm Osimhen. Osimhen will international spielen. Napoli braucht jetzt Geld. Warum? Den geht voll viel flöten. Ja. Osimhen stand schon seit 2 Jahren auf den Listen.
Und Osimhen kostet nicht mehr diese 180 Millionen, die sie damals wollten.
Isak, Marktwert 70 Millionen, 24 Jahre alt, 30 Spiele, 21 Tore in der Premier League, 2 Assists. Und wir wissen, dass er noch ohne Verletzung viel, viel mehr hätte machen können. Ist damals mit einem Marktwert von 30 Millionen für 70 von Real Sociedad gekommen. Das heißt, wenn sein Marktwert jetzt 70 ist, unter 100 gehen wir gar nicht erst an den Tisch.
Nein, 100, ja.
So, und wenn wir am Tisch sitzen, dann sage ich, okay, wie sieht's denn aus, wenn wir noch einen Gabriel Jesus bekommen, damit wir so und so. Wie sieht's denn aus, wenn wir eine 15% weiterverkaufen? Checkst du?
Und ein paar Boni? Also ich fänd's geil, wenn Arsenal das macht für Arsenal, weil das auch ein Zeichen ist.
Ich will nicht, dass sie ein Zeichen
sind. Ja, aber
das wäre, also ich bin ehrlich, ich sag das aus Neid.
Ja.
Weil wenn das passiert, ist Arsenal scary.
Ja.
Scary. Ja. Dann gibt es ein anderes Gerücht, Sadio Mané zu Girona, vielleicht nächstes Jahr Champions League kicken, wer weiß. Und Lenny Yoro zu Real Madrid, dem angehenden Supertalent
eigentlich. Leverkusens Kapitän Garcia, der wechselt auch wahrscheinlich, Gironas Kapitän Garcia wechselt wahrscheinlich zu Leverkusen als Ersatz für wer ist der Sechser, Achter bei Leverkusen nochmal?
Palacios,
weil der wahrscheinlich in die Premier League geht.
Ich denke schon, warum sagst du gar nicht Papa? Lenny Yoro, für die, die ihn nicht kennen, ja, eigentlich ganz Europa möchte ihn. Also habe ich auch schon in United-Gerüchten gesehen und überall eigentlich
ist das der
18 Jahre
der Franzose?
Von Lille Innenverteidiger 1,90. Ja. Aber Bro, ich bin auch ehrlich, die Leute chillen gar nicht mehr.
Bruder. Die übertreiben komplett, aber ich check.
Ich check auch. Also man sieht ihm das an, dass er es wirklich drauf hat. Ja. Ne? Also so durch und durch hat er die Ruhe.
Weil er hat diese Saison seinen Marktwert von 5 auf 40 Millionen
hochgepusht. Das ist das Ding, du hast original ein Jahr gespielt, bist 18 Jahre, kriegst 40 Millionen Marktwert.
Das ist crazy. Vor allem aus Frankreich. Nicht mal,
du bist U23.
Dann musst du echt
krass sein. U23 national. Also dieses, tamam, du hast ein Jahr gespielt.
Bruder. Ich habe ein Spiel nur von ihm gesehen.
Ja, ja, kann man schon vergleichen. Ja. Genau, und ich würde sagen, dass wir damit schon ans Ende angelangt sind. Wir hatten noch einige Takes, machen wir vielleicht in der Patreon-Folge.
Ja.
Genau, wir bedanken uns wie immer. Herb, es hat derbe Spaß gemacht. Ich hoffe.
Ich muss jetzt mal hier kurz was sagen. Macht ihr das immer so laut? Digga, das ist so laut
das in meinem Kopfhörer
gerade, ne? Ich schwör's dir.
Vielleicht ist dein Kopfhörer einfach zu hoch eingestellt.
Ja, kann auch sein. Ich dachte gerade, was dröhnt da in meinen Ohren? Nein, ey, war eine geile Folge. Leute. Hat mich sehr gefreut, wieder Fussi-Season an Ort und Stelle zu machen. Glory, glory, Man United, Freunde. Wir sind FA Cup-Sieger 2024. Weiß ich nicht. YouTube, EM, was machen wir alles? EM-Prognose A ist raus, B kommt am Mittwoch, C kommt am Sonntag, D kommt nächste Woche Mittwoch. Also wir haben einiges vor, was EM angeht. Deswegen zeigt es euren ganzen Freunden. Ich möchte, dass wir nach der EM die größte Vierergruppe an Podcastern sind, die es im Sportbereich, im Fußballbereich gibt. Das Ansage. Muss danach da sein. Ansonsten.
Wer weiß. So. Auf jeden Fall sind wir die mit dem längsten Outro.
Ja, tut mir leid.
Ja, Leute, das war's von
Steak and Lobster.
Das Beste vom Besten.
Haut rein.
Ciao und tschüss. Ciao.